Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Heute mit Dom Schott von OKCOOL und mit News zur Auflösung des Prince of Persia Entwicklerteams und Eindrücken zu Spielen wie Batman Arkham Shadows, Drova und Shadows of the Damned Remastered. Das alles und mehr jetzt bei Folge 495 von Hooked FM. Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hooked FM. Bei mir mal wieder ein illustrer Stargast am Start. Ich bin richtig aufgeregt, dass er mal wieder bei Hooked FM vorbeischaut und hört. Der liebe Dom ist da. Hallo Dom.
Ach, Stargast, das ist immer so. Ja, also nehme ich, aber ich sehe mich jetzt nicht so. Aber ich freue mich. Der eigentliche Star befindet sich in meiner Hand. Oh, ich fange jetzt schon an. Heute haben wir keine Zeit und jetzt derail ich schon, aber es ist wichtig. Ja. Heute habe ich in der Hand nämlich eine gigantische Yankee Candle. Oh Gott, non-sponsored, einfach nur privat aus meinem Leben. Die wurde mir geschenkt von einer Freundin und zwar ist es Vanilla Frosting Geruch. Und die mache ich mir jetzt an. Heute zum allerersten Mal zu deinen Ehren und zu Ehren der Hörerschaft von diesem ganz wunderbaren Laden.
Na, weißt du, wie er heißt? Weißt du, wie er heißt? Ich habe es genau gehört, du hast kurz überlegt und
hallo,
dann hast du abgelenkt.
Ja. FM, ein fester Gast in meinem Podcatcher. Ohne Witz, manchmal vermisse ich deine und Toms Stimme.
Ach,
und dann switch ich da rein. Doch.
Das freut mich ja sehr. Also, ja, genau, wir haben ein bisschen eilig, weil
meine
Dom
Schuld.
Noch andere. Nee, gar nicht deine Schuld. Die Schuld liegt bei André Peschke von Game Podcast. Die bezahlen den guten Dom nämlich mit echtem Geld. Etwas, was, also das haben wir schon mal gemacht. Das war eine aufregende Zeit, als wir dir immer Geld bezahlt haben. Ich kann aber offen kommunizieren nach außen, dieser Podcast ist nicht bezahlt. Das heißt, Dom wird mit kaltem, hartem Cash, wie ist da dein Honorar, irgendwie 3000 Euro pro Folge, hast du mal gesagt, ne?
Ja, und ein Küsschen auf die Stirn.
Und ein Küsschen auf die, genau, das ist das Einzige, was ich vom André immer kriege, wenn ich da alle zwei Jahre mal vorbeigucke. Deswegen machen wir heute schon eine schöne, so eine richtig konzentrierte Kompetenzfolge, dachte ich mir, Dom.
Ja.
Wir sagen nichts, was lustig ist, nur Dinge, die klug sind.
Das sollte uns gelingen. Ihr habt ja jetzt schon versagt. Ich war ja jetzt schon wahnsinnig lustig.
Das stimmt.
Damit bin ich ja jetzt schon raus.
Das stimmt, verdammte Hacke. Zwei ganz kurze Sachen vorher. Ich habe es letzte Mal nicht ausdrücklich erwähnt, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Wir sammeln immer noch Fragen. Wir veranstalten nämlich zu unserem 10-jährigen Jubiläum Ende des Jahres. 10 Jahre Hooked, meine Güte. Ein Hooked-Quiz mal wieder. Wir haben ja schon mehrere Hooked-Quizzes veranstaltet, wo es dann um Filme oder Spiele ging. Aber die wird natürlich völlig selbstbeweihräuchernd zum Jubiläum. Das heißt, ihr könnt uns über ein Formular Fragen einschicken, die dann Leo, mir und Tom stellen kann und die wir beantworten müssen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Fragen, die sich auf Hooked beziehen, auf Time to 3, auf Matze-Sachen, auf Leo-Sachen, irgendwas aus diesem Kosmos, dann könnt ihr auf dieses Formular klicken und diese Fragen dort einreichen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf Patreon, Steady, der Website, überall. Außerdem kam am Samstag eine neue Folge Hooked on Topic. Die habe ich mit dem wunderbaren Speckobst aufgenommen, mit dem Björn. Da haben wir darüber gesprochen, wie wir beide als neue Ubisoft-CEOs den Laden mal wieder auf Vordermann bringen würden. Und da haben wir bereits über ein Thema gesprochen, lieber Dom, über das wir jetzt auch sprechen werden. Aber jetzt ein bisschen halt konzentrierter, weil da war es nur der Startpunkt für eben diesen Podcast. Es gab nämlich einige Ubisoft-News die letzte Woche, die alle mehr oder minder miteinander zusammenhängen. Zunächst einmal die News, dass das Team, das hinter dem 2D oder 2.5D Metroidvania Prince of Persia Lost Crown steht, dass es das in der Form nicht mehr gibt und aufgelöst wurde, weil das Spiel für Ubisoft nicht erfolgreich genug gewesen sei. Ein Sequel deshalb auch nicht gegreenlightet wurde und dieses Team nun so nicht mehr besteht. Das kann ja vieles heißen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel von Entwicklerteams mitbekommen, die halt ihren Job verloren haben und die auf andere Unternehmen irgendwie aufgeteilt wurden. Das ist hier nicht der Fall. Was damit gemeint war, ist nämlich, dass dieses interne Team, das es bei dem Entwickler Ubisoft Montpellier gab, das für dieses Spiel verantwortlich war, dass es das in dieser Form jetzt eben nicht mehr gibt, sondern diese Leute innerhalb des gleichen Studios von Montpellier auf unterschiedliche Teams aufgeteilt wurden. Da erstmal eine kleine Frage an dich, lieber Dom. Hast du Lost Crown irgendwie wahrgenommen oder sogar gespielt und hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Robin, du brichst mein Herz, wenn du dich erinnern kannst.
Haben wir das gemeinsam?
Februar.
Scheiße!
Also, liebe Leute, so schnell wird sowas vergessen. Am 20. Februar dieses Jahres haben wir bei meinem Podcast bei Okay Cool eine richtig schöne, wie ich bis zu diesem Moment noch dachte, Besprechung aufgenommen zu diesem Spiel. Wir haben in diesem Spiel, in diesem Podcast nicht nur über dieses Spiel im Detail über die wundervollen Mechaniken gesprochen, sondern auch über unsere Beziehung zu Prince of Persia. Wir lagen uns in den Arm, mehrere Heiratsbekundungen wurden ausgetauscht in diesen 90 Minuten. Alles vergessen! Ich raste aus. Gute Nacht. Das ist ja hier. Was ist denn hier los?
Ich schieb das komplett auf mein unmedikamentiertes Ich, lieber Dom. Das war nicht ja, ich, das war mein ADS. Da kann ich gar nichts für. Ja. Mein Psychiater hat mir gesagt, falls Sie Dinge aus dem Februar konkret vergessen sollten, die Sie mit guten Freunden, die Sie über alles lieben,
20. Veranstaltet,
dann liegt das absolut daran, dass da das ADS besonders stark ist. Natürlich, ich erinnere mich ja dran in Doms, den Podcast, den ich übrigens noch nicht erwähnt habe, wie man das als guter Gastgeber tut. Okay, cool, den ihr alle gefälligst hören solltet. Wunderbares, ist ja nicht nur ein Podcast, es ist ja eine Fülle von Programmpunkten, die du da machst und wo man dich natürlich und auf Steady auch supporten kann und soll. Ist doch nur Steady. Du bist nicht auf Patreon, oder? Bist du auf Patreon?
Nee, nur Steady. Das ist mir zu kompliziert mit Patreon.
Ja, ist ja auch richtig so. Eine Plattform ist da, glaube ich, auch besser. Wir waren zu früh, bei uns gab Steady noch nicht. Da könnt ihr euch das gerne anders anhören und es gibt da auch exklusive Folgen, ganz, ganz viele unterschiedlicher Franchises und Serien wieder. Große, große Empfehlung. Und da war ich natürlich
sehr erinnerungswürdig auch, ne?
Ja, also natürlich. Wirklich, am 20. Februar war ich da und habe über Prince of Persia gesprochen mit Dom. Und da haben wir natürlich auch erfahren, dass Dom das Spiel auch gut fand.
Ja. Ich fand es tatsächlich gut. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ich war tatsächlich sehr angetan von diesem Spiel. Ich war aber auch, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr überfordert von dem Spiel als du. Du hast mir da in meiner Erinnerung eine ganz schöne Expertise dann ausgebildet, weil das ist ja wirklich ein Plattformer, der wirklich auch Geschicklichkeit von dir am Controller verlangt. Vor allem zum Ende des Spiels hin, da muss man ich habe das ja nur noch in Videos gesehen, ehrlich gesagt, weil so weit kam ich überhaupt nicht mit meinen Fähigkeiten. Da muss man ja wirklich, also Timings beherrschen und genau wissen, wo und wie man sich hier durch diesen Level bewegen muss, um an den richtigen Ort zu kommen. Das war für mich schon zu dolle, aber den Weg dahin habe ich sehr genossen und ich war auch ganz angetan, weil das so ungewöhnlich war und auch mich überrascht hat, von der Art der Inszenierung, gerade in diesen Bosskämpfen, denn da weicht dieses Spiel auf eine Bildsprache von so Anime-Kämpfen aus, mit den Kameraeinstellungen und den Kamerafahrten, und das ist ja was ich jetzt nicht unbedingt mit Prince of Persia in Verbindung bringe, aber das hat richtig gut funktioniert. Das war so ein Spiel, das hat mich wirklich von vorne bis hinten einfach überrascht.
Ja, und wie man das mit gute Laune-Stories bei Ubisoft so macht, wurde die deswegen jetzt auch direkt abgesägt.
So gehört
ein Sequel gibt es nicht, wie gesagt, weil die Verkaufszahlen enttäuschend gewesen sein sollen. Was, glaube ich, wenig über die Verkaufszahlen aussagt und viel über die Erwartungen von Ubisoft. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn das in einem Diskurs ankommt, denn sobald ein Publisher irgendwie kommuniziert, dass sie nicht glücklich mit Verkäufen waren, ist halt oft ein Spiel als objektiver Misserfolg eingeordnet. Aber die Erwartungen eines Publishers sind völlig unterschiedlich und dass die Zahl, die so rumspukt, das ist keine konkrete bestätigte Zahl, aber es ist eine Zahl, die halt von diesen besagten Insidern, die diese Nachricht auch das erste Mal geleakt haben, die sich dann als wahr herausgestellt hat, herumgegeben wird, ist 1 Million Verkäufe bis heute. Ja. Dass sich das Spiel 1 Million Mal verkauft hat. Was ehrlich gesagt, für ein 2D, oder es ist ja ein 2,5D, nennt man das ja in der Inszenierung, 2,5D Metroidvania, das 40 Euro kostet, ne, in einem Genre, wo ganz, ganz viele Spiele 20 bis maximal mal 30 kosten und was ja auch unglaublich gut befüttert ist mit Indies, in einer Serie, die seit, 15 Jahren, 17 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, kein neues Spiel mehr bekommen hat. Ich finde, das ist ein echter Erfolg. Ich finde, mehr als das zu erwarten, ist ziemlicher Humbug, aber laut dem diesem Insider hätte Ubisoft Metroid Dread-Zahlen erwartet, dass sich halt mehrere Millionen Mal verkauft hat als Nintendo-Titel. Und als Konsequenz daraus war man da nicht glücklich und nun gibt es leider kein Sequel zu Lost Crown.
Ja, wirklich schade, aber ich glaube, da sind wir uns einig, wer es noch nicht gespielt hat und auf sowas steht, also diese wirklich fordernden Plattformer, für den ist das was. Also es ist wirklich, ich habe das als ein sehr, sehr gutes und auch schönes Spiel in Erinnerung, mit dem man auch wirklich mal so Abende auch verbringen kann, so im Sinne von, da beiße ich mich jetzt rein, ich versuche das hier richtig schön hinzukriegen, schönes Ding, wirklich, kann mich nur wiederholen.
Und hat mittlerweile auch seinen großen Story-DLC bekommen, der ist im September erschienen, Mask of Darkness nennt sich das, Spiel ist mittlerweile auch auf Steam erschienen, das macht die Ubisoft mittlerweile, das haben sie zum Launch nicht gehabt, das heißt, falls ihr auf dem PC spielt und auf dem Steam Deck vielleicht sogar, ist auch eine gute Option, Switch-Version ist aber auch toll, und dieser DLC Mask of Darkness, da hatte ich so ein bisschen als Idee, da könnte ich heute drüber reden, aber habe ich jetzt nicht durchgespielt, deswegen noch keine große Besprechung hier. Kann ich aber schon mal sagen, der ist halt wirklich arschschwer, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Der beginnt halt einfach mit dem Schwierigkeitsgrad, mit dem das Hauptspiel endete und macht dann eine neue Area damit, und das finde ich halt richtig geil, weil dass man das auch wirklich nicht so oft sieht, ein Spiel mit so hohen Produktionswerten in diesem Genre, was dann auch noch im Schwierigkeitsgrad so abgeht, ohne jetzt aber unfair dabei zu werden, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Der DLC kostet auch nur 5 €, deswegen ist das auch ein guter Deal. Die Geschichte findet hier aber noch nicht sein Ende, lieber Dom, denn die Bestätigung von Ubisoft folgte tatsächlich prompt, wo offiziell vom Producer von der ganzen Prince of Persia Franchise auf Twitter gesagt wurde, most of the team members who worked on Prince of Persia The Lost Crown have shifted to other projects that will benefit from their expertise. Und dann, besonders interessant, we know players have a love for this brand and Ubisoft is excited to bring more Prince of Persia experiences in the future. Also wir wissen, dass Leute diese Brand, immer ein tolles Wort, wenn das in der Öffentlichkeitsbesprechung auch benutzt wird, anstatt nur in internen Marketing-Meetings, dass Leute diese Brand lieben, und wir freuen uns, mehr Prince of Persia Erfahrungen in Zukunft zu bieten. Wir wissen ja von dem Sands of Time Remake, das bei Ubisoft Montreal vor einiger Zeit gerebootet und neu gestartet wurde. Wird aber die Mehrzahl genutzt, Experiences. Also hat da Ubisoft scheinbar noch einiges vor in Zukunft mit Prince of Persia. Das freut mich jetzt erstmal grundsätzlich, aber dann gucken wir mal, was da tatsächlich draus wird. Diese anderen Projects, denen sie nun aber zustoßen, da wird es dann spannend, denn tatsächlich wissen wir auch mittlerweile, um welche Projekte es sich da handelt, denn bei beidem hat Ubisoft dann ebenfalls teilweise auch auf Nachfrage bestätigt, dass die existieren. Zunächst einmal Beyond Good and Evil 2. Das gibt es noch tatsächlich. Da wurde nämlich ein neuer Creative Director erwähnt, beziehungsweise befördert. Die Geschichte ist da auch ein bisschen kompliziert. Also Beyond Good & Evil 2 ist ja bereits seit knapp 20 Jahren in Entwicklung, in verschiedensten Formen und Farben mit verschiedenen Reboots. Ursprünglich war der Vater des Ursprungsspiels auch daran beteiligt, nämlich Michel Ancel. Der hat dann 2020 die Firma verlassen im Zuge der großen Reveals rund um Ubisoft. Bei ihm war aber wohl keine Vorwürfe der sexuellen Belästigung, sondern es waren Vorwürfe des extrem toxischen Verhaltens, dass er halt als Arbeitgeber bzw. als Führungspersönlichkeit extrem schlecht darin war, schlicht und ergreifend, dass Leute Angst hatten, mit ihm zu sprechen, dass er Ausraster hatte, dass es interne Leute gab, deren Job es quasi war, zu kommunizieren zwischen Ancel und seinem Team, weil es da keine richtige Kommunikation mehr gab, weil der Mann einfach so toxisch agierte. Im Zuge dessen hat Michel Ancel dann die Ubisoft tatsächlich verlassen, ist ein sehr, sehr illustrer Mann in dieser Firma. Es ist auch der Macher hinter Rayman tatsächlich. Er hatte auch Beyond Good and Evil gemacht und hat 2020 dann sowohl Ubisoft als dann natürlich auch die Entwicklung von Beyond Good and Evil 2 verlassen. Da gab es dann einen neuen Creative Director namens Emile Morel. Der ist dann leider 2023 tatsächlich verstorben. Und seitdem war diese Rolle des Creative Directors nicht besetzt. Sie wurde nun besetzt mit einem alten Ubisoft-Mann. Fawzi Mesma heißt der Mann, hat schon über 2 Jahrzehnte bei Ubisoft an verschiedensten Projekten mitgearbeitet, zum Beispiel auch an dem Remaster-Release von Beyond Good and Evil 1, vor allen Dingen als Producer. Das ist jetzt das erste Mal von dem, was ich gesehen habe, dass er in einer Creative Director-Rolle stattfindet. Aber vor allen Dingen ist er natürlich ja relevant, dass Beyond Good and Evil 2 tatsächlich immer noch entwickelt wird. Kann man sich darauf freuen, Dom, oder ist das mittlerweile einfach so ein, man nickt der alten Oma so zutraulich zu und sagt, ja, natürlich, Oma, da war alles gut damals im Krieg und alle klauen dein Geld, aber eigentlich glaubt man es nicht so ganz?
Ja, ich habe da noch sogar eine ganz andere Perspektive, denn im Gegensatz zu dem anderen Ubisoft-Projekt, über das wir gleich noch sprechen werden, habe ich überhaupt gar keine Beziehung zu Beyond Good and Evil. Das ist für mich so ein bisschen wie die Erdnusssoße dieser Welt. Das ist so, was ganz viele Menschen erzählen immer, wie toll das sei oder war zumindest. Und ich tigere da so ein bisschen drum rum und denke mir, nee, mich reizt's gar nicht. Also überhaupt nicht. Und ich weiß, ein Schwein hat eine zentrale Rolle.
Das war korrekt.
Und hier hört es auf. Und deswegen höre ich dir ganz...
Aber das reicht dir nicht. Was kann der Mann noch wollen?
Ja, ich habe es bei Wolf Among Us ja gesehen. Ein Schwein ist durchaus ein Bonus, aber kann auch nicht alles tragen. Deswegen habe ich das erstmal beiseite gelegt. Das gehört tatsächlich, also ohne Witz, zu den Spielen. Ich ahne schon, das ist eine Erfahrung, die mir gefallen könnte. Zumindest eben dieser erste Teil. Mhm. Aber das ist immer noch auf dem großen Berg von Spielen, die ich dringend mal nachholen muss. Genauso übrigens auch wie ganz anderes Spiel. Psychonauts habe ich auch noch nie gespielt in meinem Leben. Und ich glaube, das würde mir auch sehr gut gefallen. Hat überhaupt jetzt nichts mit Ubisoft zu tun, aber ich wollte nur illustrieren. Es gibt leider diese großen Titel, von denen man glaubt, okay, wenn er beruflich sich damit auseinandersetzt, muss er das ja wohl kennen.
Ja, ja, na,
nein,
ja.
Mhm. Tue ich nicht, kenne ich nicht, habe ich nicht, aber möchte ich gerne mal ändern.
Und hast du ja zu einer erfolgreichen Serie ebenfalls bei OK Cool gemacht, Dom holt nach. Übrigens, da inseriere ich mich ganz unangenehm, falls du Beyond Good and Evil oder Psychonauts da besprichst, biete ich mich extrem begeistert an. Eine Ausrede. Also Beyond Good and Evil habe ich gerade erst also es rauskam vor 3 Monaten, glaube ich, endlich nochmal durchgespielt, weil das Remaster ganz toll ist, das ich sehr empfehlen kann, das 20th Anniversary Edition Release. Und Psychonauts bin ich sowieso immer dabei. Aber Beyond Good and Evil 2 wird ja was ganz anderes, ne? Das letzte Mal, dass wir es gesehen haben, war es ja ebenfalls dieses gigantische Open-World-Ding. Du reist mit einem Raumschiff durchs Weltall und bereist unterschiedliche Planeten, kannst da rumfahren und rumfliegen, hat einen deutlich realistischeren Grafikstil als der erste Teil und scheint was sehr anderes zu werden, aber trotzdem, ne, die gleichen Charaktere und ein direktes Sequel. Mal gucken, wie das mittlerweile aussieht. Kann natürlich sehr gut sein, dass das jetzt in den letzten 5 Jahren, ich glaube so 2018 haben wir es letzte Mal gesehen, bin mir nicht ganz sicher, eine komplett andere, ganz anders aussieht mittlerweile. Das ist aber immer noch nicht das Letzte, was wir von Ubisoft erfahren haben, denn ein weiteres Projekt, das bei Ubisoft Montpellier in Entwicklung ist, und davon reden wir die ganze Zeit, sowohl bei Beyond Good and Evil als auch bei den Prince of Persia Spiel und auch jetzt bei diesem dritten Titel, ist nämlich scheinbar Rayman. Auch das war zunächst ein Leak, ein Gerücht, dass Ubisoft in irgendeiner Art und Weise an einem Rayman Projekt arbeiten solle, und tatsächlich wurde das bestätigt von Ubisoft auf Nachfrage von Eurogamer, ist ein neues Projekt da in Entwicklung, befindet sich laut Ubisoft in einer frühen Experimentierphase aber noch. Also sie haben wirklich quasi damit begonnen zu überlegen, ob und was sie mit Rayman irgendwann mal vielleicht machen wollen. Und das machen jetzt auch teilweise ehemalige EntwicklerInnen von Prince of Persia, The Lost Crown. Dieses Gerücht zunächst sagte, dass es ein Remake des ersten Teiles sein soll, sei es nun 2D oder 3D. Das wird jetzt von Ubisoft aber nicht näher genannt und in so einer frühen Experimentierphase wahrscheinlich auch noch hinfällig, da jetzt konkret was zu sagen, weil das kann sich ja alles noch ändern. Bei Rayman wiederum bin ich jetzt nicht der große Experte. Bist du richtig dabei? Geil.
Also, ganz toll, Rayman, zuletzt der ganz große Eintrag, Rayman Origins aus dem Jahr 2011. Ich glaube, das ist wirklich einer der besten Plattformer, die ich jemals gespielt habe, in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist ein Spiel, lege ich euch allen da draußen, wirklich von Herzen an selbiges. Wo soll ich anfangen? Es ist ein Spiel, das super umfangreich und vor allem abwechslungsreich ist. Also, wie gesagt, ein Plattformer am Herzen, der es aber geschafft hat, bei diesen, ich weiß gar nicht, sind über 60 Level auf jeden Fall, bei diesen über 60 Leveln immer wieder, wenn man da sich nach und nach in diesen Leveln von links nach rechts kämpft, immer wieder für so spielmechanische Twists zu sorgen, für so kleine Überraschungen, Dinge, die den Level verändern. Da reden wir jetzt von Kleinigkeiten wie, es werden neue Sprungmöglichkeiten eingeführt, aber auch große Dinge wie, der Level beginnt einfach sich um seine eigene Achse zu drehen, oder es gibt Musical-Level, in denen man im Takt der Musik dann über Hindernisse springen muss, und dann ergeben sich da ganze Orchestralsequenzen daraus. Das ist was ganz Tolles, und all das ist gerahmt, dieses Spiel in einer so wirklich herzerwärmenden Präsentation. Das ist so ein richtig schönes, so ein gute Laune-Spiel. Selbst im Hauptmenü, ich will jetzt hier nicht aus GEMA-Gründen so das täuschend echt nachsingen, aber da gibt es so ein gemütliches Gepfeife und so einen und das ist so ganz gemütlich. Man sucht sich so wie bei Super Mario 64 über Porträtbilder die Level aus, die man dann auch wirklich betreten kann durch so einen beherzten Sprung. Man kann Charaktere freischalten, man kann ab und zu so kleine Freirubbellose gewinnen. Das klingt jetzt nach Wettspiel, aber es ist einfach nur ein Bonus, wenn man Level besonders gut abschließt, dann bekommt man so einen Rubbel, dann kann man auf seinem PlayStation Touchpad, weil das damals wohl in den Produktionsbedingungen im Vertrag stand bei Sony, bitte macht irgendwas mit dem Controller, da kann man dann auf diesem Touchpad rumreiben und dann kann man sich so ein kleines Los freirubbeln und dann schaltet man vielleicht einen neuen Level frei oder bekommt nochmal einen kleinen Punktebonus fürs nächste Mal oder so. Ganz nett und harmlos und wirklich ein Spiel, das auch, finde ich, eine ganz schöne Balance aus Anforderungen und eben Entspannung trifft. Also ich erinnere mich wirklich an Level, wo ich sagen musste, nö, das ist mir gerade zu schwer, da gehe ich wieder raus. Aber auch ganz viele Level, wo man auch einfach so wirklich schön durchkommt. Und ich muss nochmal unterstreichen, das ist von 2011 und zählt für mich wirklich zu diesen modernen Klassikern des Genres. Das ist so ein toll designtes Spiel. Ganz, ganz großartig.
Da stimme ich komplett ein in deinem Chor, weil meine Rayman-Unkenntnis, die bezieht sich tatsächlich auf die Original-Trilogie, ist, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Bei Rayman Origins und dann auch beim Sequel Rayman Legends bin ich hundertprozentig bei dir. Das sind zwei der besten 2D-Plattformer aller Zeiten und womöglich, also ich glaube, ich tendiere dazu, dass die besten sein könnten im Kampf mit sowas wie Super Meat Boy. Ich liebe das auch total. Und in Rayman Legends von hier ein paar Jahren später ist ja sogar, ich glaube, es sind so zwei Drittel der Level aus Rayman Origins ebenfalls enthalten in der eigenen Welt.
Ja,
Also beides Spiele, wenn ihr die nie gespielt habt und auf 2D-Plattformer steht, dann müsst ihr die spielen.
Ganz toll.
Und auch die
wirklich
kamen ja direkt von Ubisoft Montpellier. Die sehen auch so toll aus, ne, haben diese Ubi-Art Engine. Ach man. Ja. Kann ich deiner Lobeshymne nur absolut zustimmen. Diese alten Spiele habe ich halt früher auch gespielt, aber haben sich dann bei mir nie in eine nostalgische Lieblingsserie verwandelt. Ich habe den ersten Teil auf der PlayStation gespielt. Ich habe den Hoodlum Havoc war, glaube ich, der dritte. Den habe ich tatsächlich immer auf dem PC meiner Tante gespielt. Das weiß ich auch noch ganz genau. Aber irgendwie habe ich das dann verloren und nie die große Liebe irgendwie für nochmal entdeckt für die frühen Teile der Reihe. Aber hey, wenn Ubisoft mehr aus seinen alten Marken macht und daraus nicht unbedingt ein Open-World-Spiel bauen muss, dann bin ich da sofort dabei. Dann wirst du ja, denke ich mal, dich auch über ein neues Rayman freuen.
Ja, doch, wirklich. Das ist, wie gesagt, Legends und Origins, die beiden, völlig richtig, dass du das andere auch noch genannt hast. Die haben auch einfach, das sind auch so Spiele, die kannst du auch mal spielen, wenn die Welt mal wieder grau ist. Das sind echt so Dinge, die ziehen dich hoch und von sowas kann man ja gar nicht genug haben.
Und hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, einen Koop-Modus, falls ihr mit jemandem spielen wollt.
Ja, komplett richtig, ja.
Mann, toll, toll. Also, Plattformer werden da wirklich nicht viel besser. Hier gibt's aber noch eine Schattenseite dieser Ankündigung, nämlich der gerade erwähnte Michel Ancel. Der ist als Consultant nun bei dem neuen Rayman-Spiel in irgendeiner Art und Weise wieder mit dabei. Das kann alles und nichts heißen. Consultant kann heißen, dass Ubisoft Ancel dafür bezahlt hat, dass sie seinen Namen benutzen dürfen, damit die Rayman-Fans sagen, oh Gott sei Dank, die Lore wird bewahrt. Das ergibt erzählerisch alles Sinn, was sie im neuen Rayman erzählen. In der tatsächlichen tagesaktuellen Entwicklung nimmt er keinen Einfluss. Es kann aber auch heißen, dass er in jedem Meeting zugeschaltet ist und irgendwie mitredet. Das wissen wir einfach nicht. In dem Report von Insider Gaming wird aber bereits werden anonyme Mitglieder des Teams zitiert, die darüber sich nicht besonders glücklich zeigen, weil halt gerade mal vor 4 Jahren Michel Ancel aus sehr gut zum Grund das Unternehmen verlassen musste und dass jetzt so kurze Zeit danach er schon wieder den Weg zurückgefunden hat, das kommt aus sehr verständlichen Gründen nicht nur gut an, gerade bei den Leuten, die dann mit ihm zusammenarbeiten müssen. Also eigentlich eine traurige Nachricht am Anfang, die hier am Anfang steht, nämlich die mit Prince of Persia The Lost Crown. Ich glaube aber auch, dass da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich halte Lost Crown für einen Titel, der absolut über die nächsten 2-3 Jahre einen Kulthit weiter werden kann und ja zu gewisser Weise auch schon ist, der sich weiterhin im Longtail gut verkaufen kann und wird. Und diese Leute arbeiten ja immer noch bei Montpellier. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn sich das Spiel dann weiter verkauft und in 1,5 Jahren dann nochmal ein paar Leute Zeit haben in dem Team, dass Ubisoft dann nochmal positiver auf ein mögliches Sequel blicken würde. Und für heute, lieber Dom, sind wir damit auch schon mit den Nachrichten durch. Das war so das eine große Paket, was wir für euch hatten. Wir haben aber auch einiges an Spielen dabei. Deswegen kommen wir jetzt einmal zu der Werbung und dann direkt zu den Spielen. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung bei einer unserer beiden Crowdfunding-Kampagnen freuen auf patreon.com/hooked oder steady.de/hooked, denn nur dank eurem Support ist das Projekt Hooked überhaupt möglich. Zudem könnt ihr auf unseren Amazon-Affiliate-Link in der Beschreibung klicken, um uns mit euren Käufen gleichzeitig zu unterstützen, oder ihr deckt euch in unserem Merchandise-Shop bei GetShirts ein. Aktuelle Empfehlung bei Hooked, die anfangs erwähnte neue Folge Hooked on Topic, in der Björn und ich uns mit tollen Ideen daran machten, Ubisoft zu retten, und der letzte Livestream vom Donnerstag, in dem habe ich nämlich nicht nur Parcel Core gespielt und auch noch Wayfinder, zwei sowieso schon sehr interessante Titel, sondern auch eine Stunde lang Funko Fusion, eines der brutalsten Spiele des Jahres. Man hätte es nicht meinen sollen. Das gibt's bei Hooked live zu sehen. Jetzt zurück zu den Spielen. Da sind wir wieder. Hallo, Dom, bist du noch da? Bist du noch hype? Hast du noch Bock?
Hallo, ich tauche auf aus dem mittlerweile flüssig gewordenen Wachs meiner... Warum nuschel ich denn plötzlich? Bin ich betrunken? So lange waren wir jetzt
bist
nicht
du
in
betrunken?
Der Pause.
Ja gut, es ist schon 12 Uhr, ne?
Ich bin komplett nüchtern tatsächlich. Diesen Montag beginne ich heute mal anders als sonst. Nein, um Gottes Willen, nein, ich bin nüchtern und vollkommen hier und gespannt geil. Auf das, was folgen wird.
Ich finde das richtig, also ganz ehrlich, rückblickend muss ich auch sagen, ist ganz geil, dass wir ein Zeitlimit jetzt haben, weil es ist ein ganz anderer Vibe. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, wir marschieren, ich habe das Gefühl, wir informieren, ich habe das Gefühl, wir sind richtig am Start, hier wird nicht irgendwie gezögert. Es hat so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe so einen unsichtbaren Drill-Instructor hinter mir stehen, der mir sagt, red jetzt über Batman Arkham Shadow und halt die Fresse. Und dann sage ich jetzt, okay, dann mache ich das jetzt. Lieber Dom.
Ja, vor allem, da bin ich auch richtig gespannt, weil das ist ja, ich nehme es jetzt schon vorweg, das ist ja, ich sage mal so, auf einem Eingabegerät wird das gespielt, das ich ja gar nicht besitze. Und da fängt es ja schon an.
Ja, genau, nämlich dem Meta Quest 3 Gerät. Das ist etwas, was wir vor einigen Monaten jetzt schon tatsächlich zugeschickt bekommen haben von Meta selbst. Ich habe da mal den Kontakt angeschrieben und gesagt, hey, wir haben hier viele Videos, oder wir haben hier ein großes Video mit ganz, ganz vielen Spielen zu PSVR 2 zum Launch dieser Plattform gemacht, haben großes Interesse an VR. Wenn da sowas wie Batman rauskommt, würden wir gerne drüber reden. Habt ihr da irgendwie Interesse dran, uns was zuzuschicken? Und hat er gesagt, ja, na klar, wir sind Meta, wir haben literally eine Trilliarde Mark auf dem Konto liegen, wie hier habt ihr eine Meta Quest 3. Hab ich gesagt, Dankeschön. Und mit der habe ich jetzt Batman Arkham Shadow ein paar Stunden gespielt. Ein paar Stunden heißt in dem Fall so, ist wahrscheinlich mit einem großgeschriebenen P. Also es werden so zwei sein. Was in Arkham Shadow bedeutet, dass ich so ungefähr am Ende des ersten Kapitels angekommen bin und so im Hauptspiel so richtig angekommen bin. Batman Arkham Shadow werden, glaube ich, jetzt nicht alle Leute super viel Ahnung von zu haben, dass das überhaupt existiert und was das genau macht, weil gerade der VR-Markt jetzt nicht bei allen Leuten im Mittelpunkt steht, ist tatsächlich ein richtiger neuer Titel in der Arkham-Reihe, ist Teil des Kanons von der Batman Arkham-Reihe und spielt zwischen Batman Arkham Origins und Arkham Asylum, ist also ein Prequel im Vergleich zur Ursprungstrilogie und baut nicht direkt, aber so recht einige Zeit nach halt Batman Arkham Origins darauf auf, referenziert auch einige Events aus Arkham Origins, nutzt auch den gleichen Batman-Sprecher, nämlich Roger Craig Smith, wie in Arkham Origins, erzählt aber dann in dieser Welt eine neue Geschichte, nämlich die vom Rat King, der Rattenkönig, der halt Gotham in Atem hält und einen Riot provoziert, einen Aufstand am 4. Juli, der quasi die Armen und Unterdrückten von Gotham dazu aufrufen möchte, die Reichen, die Polizisten, die Verwaltungsmitarbeitenden, alle Leute, die irgendwas mit der Regierung zu tun haben, halt anzugreifen, umzubringen und die Stadt an sich zu reißen. Und in diesen ersten Stunden läuft man als Batman relativ linear, nicht relativ, sondern komplett linear durch Level hindurch, durch Gotham durch, durch Gebäude hindurch und lernt halt die Mechaniken. Und die Mechaniken sind tatsächlich einfach die Mechaniken der Batman Arkham Spiele. Das ist das große Alleinstellungsmerkmal, finde ich, von Batman Arkham Shadow. Das ist ein VR-Titel in dieser Reihe. Und damit assoziiere ich zumindest eigentlich diverse Abstriche. Ne? Wir müssten jetzt diese Erfahrung irgendwie in den VR-Modus rein Zwängen. Das heißt, wir müssen da und da und da und da ganz viele Abstriche machen und wir machen eher so, wir folgen so den gleichen Ideen, aber landen dann bei sehr viel simpleren Umsetzungen, um die gleichen Ideen zu umzusetzen. Und das ist hier halt gar nicht der Fall. Batman Arkham Shadow ist wirklich ein absolut vollwertiges Arkham-Spiel mit dem gleichen Kampfsystem, mit dem gleichen Stealth-System, mit den gleichen Gadgets, mit Storytelling ganz viel, mit tollen Sprechern und Sprecherinnen, mit einer tollen Inszenierung und ich bin da extrem positiv überrascht von bisher. Dieses Lineare, was ich am Anfang hatte, das bricht jetzt gerade auf, denn in diesem ersten Kapitel passieren Dinge, die dazu führen, dass, dass Batman quasi so ein bisschen undercover zunächst sich in das Blackgate-Gefängnis einschleusen lässt. Und um dort halt herauszufinden, was mit dem Red King los ist. Und dann öffnet sich das Spiel halt ein bisschen. Ne? Da kann, oder ordentlich sogar. Da kannst du dann frei herumlaufen, da kannst du mit Leuten sprechen. Da erinnert es mich ein bisschen sowas wie die Chronicles of Riddick-Spiele, über die wir auch bei unserer Spiel des Jahres 2004-Liste gesprochen haben, weil du so ein bisschen halt frei da rumlaufen kannst. Und das ist dann so das Format. Du machst all das, was du in Batman-Spielen machst, nur halt in der First-Person-Perspektive. Und ich bin ein bisschen erschrocken davon, wie gut ich das finde, Dom.
Wird denn diese VR-Technologie auch so genutzt im Spiel, dass man auch das Gefühl hat, okay, es ergibt schon Sinn, dass ich jetzt hier gerade diese Brille trage? Oder ist das in der Hinsicht eher gimmicky?
Naja, es, ich glaube, ich mag sehr, dass es so wenig gimmicky ist, weil das ist ja eigentlich das, was man so von VR-Erfahrungen kennt. Ne? Da gibt es einen sehr, sehr guten Vergleich mit dem Batman-VR-Ding. Ich glaube, es heißt auch einfach Batman-VR, was am Anfang der PS-VR-Release-Zeitraums, glaube ich, rauskam. Also das ist wirklich jetzt schon ziemlich, ziemlich alt. Das war so eine frühe VR-Erfahrung, die ja tatsächlich daraus besteht. 2017 kam sie raus. Hier hast du halt kleine Vignetten. Und da hast du dann so eine zentrale Sache, die du machst und dann erlebst du das alles so ein bisschen einfach. Und das ist halt hier nicht der Fall, sondern hier hast du einfach die Spielmechaniken, die du auch nicht einmal machst, sondern die halt das ganze Spiel tragen. Das heißt, es ist eben nicht gimmicky, sondern das VR wird hier ganz toll genutzt, um dir wirklich das Gefühl zu geben, dass du Batman bist. Okay. Stell dir vor, du hast die Arkham-Spiele wahrscheinlich in irgendeiner Form auch mal gespielt oder wahrgenommen.
Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Ganz kurz nur Halbsatz, ich will dich jetzt nicht abhalten dem, was du gerade als Punkt machen willst, aber 2009 kam ja das erste dieser Reihe raus, Asylum, Arkham Asylum. Mein Gott, ey, auch das so ein gutes Spiel, das war so ein gutes Spiel, da habe ich gerade mit dem Studium angefangen. Da bin ich wirklich mit meiner, das war die Xbox, mit der Xbox 360 bin ich dann von meiner Studienbude immer nach Hause gefahren, wenn ich meine Eltern besucht habe und habe dann die Xbox da aufgebaut und Arkham Asylum weitergespielt. Ganz tolles Ding. Und, ich will jetzt nichts verraten inhaltlich, aber also was die Story angeht, aber es gab am Ende einen Moment, wo ich wirklich davor saß und dachte, wow, das ist krass, okay, das ist krass. Und das sind Momente, die hat man jetzt auch nicht so oft. Also tolles Ding.
Ja, also stimme ich dir ganz zu. Ich bin ganz, ganz großer Fan auch der Arkham-Reihe. Was auch neben der tollen Atmosphäre und ja auch wirklich der mal mehr, also Arkham Asylum ist noch sehr ordentlich. In Arkham Knight verliert sich das dann geschichtlich ziemlich, finde ich, aber insgesamt eine Reihe, die ich auch durchaus für seine Storytelling spiele und eben für seine Welt, in der sie sich befindet, obwohl ich jetzt gar nicht der große Comic- oder Batman-Nerd bin.
Ja, Dito.
Ja, da sind wir uns dann ganz einig. Und eine der zentralen Dinge, die ich an dieser Reihe immer so schon liebe, ist halt wirklich das Kampfsystem. Ich finde, das ist so ein toller Mix aus extrem hohem Skill-Ceiling, nennt man es ja, ne? Wenn man sehr gut da drin werden kann, was ja vor allen Dingen in diesen Herausforderungsräumen bereits im ersten Teil sehr relevant wird, aber einer ganz niedrigen Einstiegshürde, weil es so intuitiv ist und so einfach sich erklärt, das haben sehr wenige Spiele so gut geschafft seitdem und haben deswegen ja auch sehr viele Spiele kopiert, das, was Arkham Asylum damals so ein bisschen erfunden hat mit diesem Free-Flow-Combat, in dieser Form zumindest. Und dieses Combat, Dom, stell dir das jetzt in der First Person vor. Das geht eigentlich nicht, oder? Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Nee, überhaupt nicht, weil in diesem Originalspiel, also in Originalspielen sage ich schon, in der Trilogie, wo das ja vorgestellt wurde, das System, da ist ja Batman einer, der sich auch sehr behende dann bewegt zwischen diesen Gegnergruppen. Ich meine, das Prinzip kann ich mir vorstellen, dass das zu übertragen ist. Also, dass Gegner um einen herumstehen, dann leuchtet auch über deren Kopf irgendein Symbolchen auf, dann weiß man, aha, da sollte jetzt als nächstes den Paradeknopf drücken. Ja. Wenn man das eben sehr gut und sehr oft macht, dann ergeben sich daraus wirklich so schöne Kampfchoreografien. Das ist fast wie in so einem Rhythmus-Tanzspiel im Grunde. Stunde. Und wenn ich mir das jetzt in VR überlegen soll, wie das funktioniert, Ratlosigkeit.
Herrscht bei mir auch. Und dann funktioniert es aber total simpel und intuitiv. Du bist halt in der First-Person-Perspektive und bist umgeben von Gegnern. Und wenn du einen Gegner anguckst, hat er halt ein kleines Icon auf dem Bauch, so, was halt so ein Faust-Icon ist, was heißt, du hast den so ein bisschen anvisiert und du visierst immer automatisch halt den an, den du halt anguckst, und wenn du zu einem Gegner guckst und der hat dieses Icon über dem Bauch, wenn du dann halt eine Schlagbewegung machst, du musst tatsächlich auch eine Faust machen, also du hast, das Spiel gibt's nur auf der Meta-Quest, das habe ich am Anfang nicht ausdrücklich gesagt, und zwar der Meta-Quest 3, es ist ein Spiel, was gepublished und finanziert wird von Oculus selbst, also von Meta bzw. Facebook selber, das heißt, es ist exklusiv für die Meta-Quest 3 erschienen. Du hast da die Controller in der Hand und musst dann tatsächlich die Faust machen, also die Knöpfe hinten drücken und dann ballt er zu den Fäusten. Und wenn du dann mit geballter Faust und wenn du den Gegner anguckst, halt einen Schlag ausführst, dann fliegt Batman genauso wie auch in den Arkham-Spielen zu ihm hin. Und dann aktivierst du quasi eine Combo, so wie du das ja auch in den Arkham-Spielen machst, wenn du erstmal bei dem Gegner bist, dann hämmerst du auf die Schlagentaste und haust halt so lange auf den drauf, bis er entweder auf den Boden fällt oder bis ein anderer Gegner dich angreift und du ihn kontern willst. Und genauso ist es hier auch. Du startest quasi die Combo. Und hier ist dann das Einzigartige, dass diese Combos leicht vorgegeben sind, aber auch immer sehr kurz sind. Das heißt, wenn du dann zu einem Gegner hinfliegst, dann hast du Icons, die dir anzeigen, hau jetzt auf ihn gerade drauf oder mach einen Haymaker von links oder mach irgendwie 4 Schläge schnell. Und davon gibt es ganz, ganz viele Varianten, sodass die sich nicht allzu doll wiederholen. Und vor allen Dingen sind die sehr niedrigschwellig. Also ist jetzt nicht so, dass du irgendwo zum Gegner hinfliegst, sondern erscheint ein Icon und dann musst du kurz überlegen und dann machst du das, sondern es sind ganz kleine Bewegungen, die nur vorgegeben sind und die nötig sind, und die sind auch sehr verzeihend. Das heißt, wenn der jetzt sagt, okay, links von links einen Haymaker machen, dann musst du jetzt nicht eine exakte Bewegung machen, sondern wenn du so irgendwie so ein bisschen von links dann schlägst, dann passt das auch. Und vor allen Dingen bist du nicht drin gefangen in dieser Animation. Also es wird nicht so ein Minispiel gestartet, sondern währenddessen kann von links der andere Gegner kommen und halt sein Angriffs-Icon über dem Kopf bekommen plötzlich. Und dann kannst du halt mit einem deiner Arme in diese Richtung einfach zur Seite schlagen und dann fliegst du automatisch zu dem und haust auf den drauf. Und wenn du dann, was ich so liebe, diese Gegner ja zu Boden haust, dann hast du ja auch in Batman diese Bodenfinisher. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Immer wenn jemand zu Boden gehauen ist, dann schnell den Bodenfinisher machen. Und die hast du hier halt auch. Und die Bodenfinisher sehen dann so aus, dass wenn du Gegner auf dem Boden Haus mit einer Combo und gerade kein anderer Gegner angreifst, dann kannst du nochmal halt zuschlagen, wenn du auf dem guckst und der auf dem Boden liegt, und dann springt Batman auf den drauf und dann musst du quasi 6 oder 7 Mal ihm einfach auf den Schädel kloppen. Oder du machst wirklich mit beiden Fäusten dieses Bam, 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 Bam. Und du hast dieses extrem befriedigende Schlaggeräusch aus den Arkham-Spielen. Und dann, die letzte Move ist dann musst du beide Fäuste ballen, hochheben und auf ihn draufschlagen. Und das ist dann dieser K.O.-Move, den er auch im Spiel macht. Und währenddessen greift dich dann schon wieder von rechts jemand an. Und dann machst du ihn und dann schlägst du zu ihm. Und dann Bam, Bam. Und so fliegst du halt in der Ego-Perspektive durch diese Kampfarenen, guckst dich natürlich ganze Zeit im 360-Grad-Winkel um, muss also auch im besten Fall stehen, hast aber auch deine kleinen Gadgets, du kannst jederzeit an deine Brust packen und einen Batarang werfen und jemanden betäuben. Oder, und das ist unglaublich geil, Dom, du hast ja auch das Cape und du kannst ja Leute betäuben, auch in den Arkham-Spielen, mit dem Cape. Und wenn du jemanden betäubst mit dem Cape, dann ja, hast du diese unglaublich schnelle Schlagkombination. Dieses wirklich, wo du maschinengewehrartig auf den drauf klopfst und der dann auch kaputt ist, wie Ip Man in dem Film Ip Man. Für alle, ja, die es kennen. Und das gibt's ja auch. Und wie machst du diesen Cape-Angriff? Klar, indem du...
Ja, ich hoffe, ja.
Was hoffst du?
Na, wie wenn man zu einem Kostümwettbewerb eingeladen wird, auf der Bühne steht und dann jemand sagt, und hier ist er, Vlad Robin Dracula, und dann machst du diese Vlad Dracula-Geste mit dem Umhang so.
Genau das ist es, du packst so seitlich hinter dich, greifst zu und machst du holst das Cape nach vorne und dann wird halt der Gegner vor dir betäubt und dann machst du diesen MG-Schlag mit deinen beiden Fäusten und der fliegt halt zur Seite. Das funktioniert hervorragend und das ist genauso intuitiv vielleicht sogar ein bisschen intuitiver, weil du halt keine Knöpfe drücken musst, sondern tatsächlich Schlagbewegungen ausführst, wie im Base-Game, aber auch anspruchsvoll, weil du nach und nach halt mehr Möglichkeiten bekommst, weil du tatsächlich auch Combo-Ender bekommst, die du dann jederzeit selber ausführen kannst, ne, wo du dann diese Sachen bekommst, wenn du eine gewisse Combo-Höhe hast mit 5 oder 8 Schlägen, dann kannst du bestimmte Spezialmanöver machen, auch das geht in den Base, in den Ursprungsspielen. Und da kannst du halt auswählen, welche du machst, je nachdem, ob du auf den Boden, auch das ist dann so intuitiv, du hast diesen Angriff, Batman haut quasi auf den Boden und überall fliegen plötzlich so Fledermäuse um ihn rum und alle werden betäubt. Das gibt's auch im Base-Spiel und das machst du ja halt, indem du die Spezialangriffstaste hältst und auf den Boden schlägst. Und dann sind überall plötzlich Bats und dann fliegst du zum nächsten Gegner. Das ist so geil, Dom.
Hab noch eine kleine Frage, weil du hast jetzt in der richtig schönen Nacherzählung ja auch sehr viele Geräusche gemacht. Ist das, weil man ja auch sehr drin ist dann wortwörtlich bei dem Spiel, machst du auch diese Geräusche? Also bist du da, also bist du laut, wenn du das spielst?
Nee.
Ich würde es verstehen.
Ich tatsächlich nicht. Einfach, ich versuche die unglaublich befriedigenden Geräusche, die das Spiel für mich übernimmt, zu imitieren. Ja. Weil das ist auch etwas, was ich in den Arkham-Spielen schon immer mochte, diese total reinballernden Schlaggeräusche von Batman und die halt aus der ersten Perspektive zu erleben, wie du sie ausführst, ist ganz toll. Also das funktioniert wirklich ganz hervorragend, Dom. Und es erscheint so ganz selbstverständlich, wenn du es dann spielst, aber wie du, hätte ich es auch für völlig unmöglich gehalten vorher.
Ja, ich habe wirklich bei VR nur diese Ursuppe, was ja auch irgendwie ganz faszinierend ist, mitgenommen, der allerersten Sony VR-Brille mitgenommen. Mhm. Und das waren so Spiele, wo wirklich ja noch gar nichts wirklich festgelegt war, wie das eigentlich zu klappen hat, plus die super schlechte Auflösung mit dieser Brille. Das Schönste, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, weiß ich nicht, was ich da mit dieser VR-Brille erlebt habe, und das mochte ich wirklich sehr, war, dass du auch Filme gucken konntest, natürlich auch mit scheiß Auflösung mit dieser Brille auf, aber das Tolle war, du saßt dann in einem gigantischen, fast schon dystopischen Kinosaal, in dem sonst niemand war und hast dann auf diese Leinwand geschaut, und das habe ich gerne gemacht. Das war so ein ganz besonderes Seherlebnis, in einem riesen Kinosaal zu sitzen, super dunkel und wirklich tausende Sitzplätze, natürlich alle leer, und das war eine Erfahrung, das habe ich gerne erlebt.
Ja, habe ich tatsächlich auch damals viel gemacht, aber für dich, also die Quest 3, ich bin da sehr begeistert von, ich will auch dann noch mehr zu machen, mal dediziert, da gibt's ja mittlerweile auch eine 3S-Variante, die halt weniger kostet, die ein paar der Features der regulären 3 nicht hat, die kostet halt 330 €, und das ist ja das komplette Ding, das ist ja eine eigene Konsole, die musst du ja nirgendwo anschließen, die kommt nicht an den PC, du kannst sie an den PC anschließen, aber musst du nicht, die ist komplett kabellos, und das ist dieses Gerät, was du einfach aufsetzt, und es funktioniert. Und das hatte ich davor mit noch keinem anderen VR-Gerät jemals. Und halt dieses Kabellose ist so wichtig für so ein Spiel wie Arkham Shadow, dass du dieses Freiheitsgefühl hast. Ja?
Ich wollte nur sagen, Beat Saber würde mich auch sehr reizen.
Ja, auch
das
sehr
ist
toll.
Ja, etwas, was ich schon immer wieder sehe, und das würde mich sehr reizen.
Wirklich ganz, ganz toll. Übrigens auch Batman Arkham Shadow, falls ihr sowieso drüber nachdenkt, bis zum 30. April ist dieses Spiel enthalten, wenn ihr euch eine Meta Quest 3 kauft. Also da ballert Meta ganz bewusst ganz schön rein. Hab jetzt viel aufs Kampfsystem konzentriert, aber auch das Platforming ist drin. Ne? Du hast deinen Greifhaken, mit dem du dich Sachen hochziehst. Und natürlich, du fliegst mit deinem Cape halt kleine Gleitflüge. Und wie machst du das? Genau, beide Hände nach hinten tun, zu deinem Rücken greifen und dann nach vorne ausstrecken deine Arme und dann hast du dein Cape in der Hand und fliegst halt wie der am dämlichst aussehende Typ ever mit diesen ausgestreckten Armen durch diese Gegend und fühlst dich wirklich wie der geilste Motherfucker der Welt. Das ist ganz hervorragend. Das läuft gut, das sieht wirklich, also es sieht jetzt nicht aus wie die besten VR-Spiele auf einer VR 2, weil es ja keine PlayStation 5 und auch keinen PC hat, der das Berechnen übernimmt. Das wird alles in diesem kleinen Gerät berechnet, aber es sieht trotzdem echt sehr ordentlich aus, hat richtig tolle Sprecher, hat auch eine überraschend überzeugende Geschichte, die bisher überhaupt nicht negativ auffällt im Vergleich mit sowas wie Arkham Asylum oder City. Das wirkt wie so ein richtig toller Teil in dieser Reihe bisher und ist out of nowhere. Es ist einfach ein neues Arkham-Spiel, was das völlig anders präsentiert, aber all die Stärken mitnimmt. Und ich bin da, du hörst es ja, ich bin völlig begeistert davon und freue mich sehr, jetzt auch, wenn ich jetzt im Hauptspiel angekommen bin und ein bisschen freier durch die Gegend laufen kann und mit Leuten sprechen kann, mehr Zeit damit zu verbringen und dann in den nächsten Wochen hoffentlich ein abschließendes Urteil auch fällen zu können. Du hast ja auch noch ein Spiel mitgebracht, lieber Dom, und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil es ein Spiel ist, was mich sehr interessiert. Du hast ja in deiner wunderbaren Okay, Dom holt nach, oder Okay, Cool holt nach, Reihe vor einigen, ja, sind schon Jahre, nee, Monate.
Also Monate auf jeden Fall, da sind wir sicher,
Hast du Gothic 1 und 2 nachgeholt und da bist du natürlich auch ein gewisser, also ich habe das Gefühl bekommen, du hast eine Wertschätzung vor allen Dingen gewonnen für die für die Reihe. Du bist jetzt nicht der Oberfan und raufst da von den Dächern, dass alle sofort Gothic durchspielen müssen, aber es ist eine Wertschätzung gewonnen. Und Drova ist nun ein deutsches Pixelart-ISO-Game, das aus dieser sehr anderen Perspektive versucht, die Stärken eines Gothics so zu in diese andere Genre zu übertragen. Zumindest soweit ich das gespielt habe. Ich habe es wirklich nur ein bisschen gespielt und mitbekommen habe und wäre bei dir ganz interessiert daran, Dom. Erlebst du das so? Also erlebst du A, dass Drova in irgendeiner Art und Weise so das Gefühl von Gothic zu imitieren versucht und oder schafft? Und ganz unabhängig von Gothic, macht es denn Spaß?
Ja, also das ganz spannendes Ding, der Pitch im Grunde verkauft sich wie von alleine, weil ganz viele Leute auch den gerne aufgegriffen haben, nämlich eben zu sagen, das ist im Grunde 2D-Gothic. Und ich habe letztens einen der Gründer von Just2D heißen die, das ist ein Team aus Magdeburg, bei OKCOOL zu Gast gehabt und da hat er mir erzählt, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, die sind gar nicht so glücklich damit, dass diese Tagline so viel aufgegriffen wird, weil das weckt natürlich gigantische Erwartungen. Und deswegen, das ist jetzt nur eine Nuance, aber sie beschreiben es intern viel eher als einen Liebesbrief an Gothic. Und das finde ich auch eigentlich ganz treffend, weil das impliziert, dass dieses Spiel Drova, im vollen Titel übrigens Drova Forsaken Keen, eine eigene Identität hat, aber man merkt, finde ich, ganz deutlich, und das ist auch was Schönes, dass das Team, das sind eine Handvoll von Freunden, die sich auch im Studium schon kennengelernt haben, dass die alle Gothic schon damals mochten, als es erschien ist. Sie sind auch alle so etwa so alt wie wir beide und die fanden das ganz toll. Die haben das dann als junge Teenager gespielt und als ein Rollenspiel erlebt, dass sie lange im Kopf begleitet hat und dann irgendwann gesagt haben im Studium, lasst uns doch auch mal irgendwie sowas versuchen. Und aus diesem Gedanken heraus entstand dann Drova und es ist tatsächlich ganz schön vergleichbar mit Gothic in vielerlei Hinsicht, aber es ist auch was Eigenes und das finde ich so toll daran. Also um es mal zu erklären, das ist ein Spiel, das spielt in so einer, ich möchte fast sagen, von so keltischer Mythologie inspirierten Fantasy-Welt. Also es gibt schon so Ritter und Keulen und Fabelwesen und sowas, aber es hat noch diese mitteleuropäischen Anlehnungen, die nochmal so ganz besonders sind. Es geht auch um Barden und es geht um eben so keltische Religionselemente, kann auch egal sein. Aber es hat sowas ganz Nettes, Frisches, so Steinkreise und sowas sind auch mit drin. Also es ist nicht diese klassische Herr-der-Ringe-Fantasy, sondern es hat sowas lokal mitteleuropäisches, finde ich ganz nett. Und in dieser Welt ist man, na klar, erstmal versehentlich gestrandet und muss dann versuchen, eigentlich aus dieser Welt Drova wieder wegzukommen und auf dem Weg dorthin lernt man die Kulturen kennen, die sich in dieser Welt entwickelt haben. Es gibt vor allem zwei große Fraktionen, die so ganz unterschiedliche Ziele und Beweggründe haben. Und zwischen denen kann man sich so ein bisschen arrangieren. Es gibt aber auch ganz viele parteilose Gruppierungen, die auch in dieser Welt unterwegs sind. Das heißt, es gibt ganz viele Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die einem begegnen und die alle was von einem wollen. Und das ist erstmal so ein Gefühl, das ich sehr genossen habe. Man läuft durch diese Welt und im Grunde gibt es ständig überall irgendetwas zu entdecken oder anzusprechen. Und dann landet man auch in Questreihen, die auch so schön mondän sind. Ich glaube, das ist False Friend im Englischen, ist eigentlich das, was ich meine, aber die sind so schön alltäglich. Da geht es nicht um die ganz großen Rette-die-Welt-Geschichten, sondern manchmal einfach nur, hey, mein Freund, hier, wir haben eine Freundin, die vermissen wir, die ist in den Wald gezogen und wir haben schon lange nichts mehr von ihr gehört. Guck doch mal nach ihr. Und jetzt kommt eine Besonderheit, dann fragt man ja, alles klar, mache ich, wo ist die denn? Und dann sagt die Figur zu dir, über den Hügel da hinten und dann rechts. Und das ist eine Besonderheit von dem Spiel und das wertschätze ich sehr, ist auch wie bei Gothic damals, es gibt keine Questmarker, sondern nur Beschreibungen der Leute. Und das ist toll, toll. Oh. Es gibt eine kleine Einschränkung. In dem Fall ist es toll, weil das war eine Beschreibung, mit der konnte ich in dem konkreten Beispiel auch was anfangen und wenn wir direkt dabei bleiben, da wird auch noch eine andere Besonderheit von diesem Spiel schön klar, wenn man dann diese Person trifft und dann jetzt zum Beispiel feststellt, oh, die wurde schwer von einem wilden Tier verwundet, dann kann man eine Entscheidung treffen, wie man damit jetzt umgehen möchte und zwar kann man jetzt ihr sagen, hey, komm mit ins Lager zurück, da wirst du verarztet, daraufhin wird sie aber sagen, nein, mein Stolz verbietet mir, das zu machen, dann sehen die Leute, dass ich von so einem Wildschwein übel hergerichtet wurde. wurde. Bitte bring du mir noch die Heilkräuter. Jetzt kann ich schon entscheiden, okay, zwinge ich sie mit ins Lager zurückzukommen oder hole ich hier halt die Heilkräuter. So, und wenn ich mich für die Heilkräuter entscheide, laufe ich rum und frage Leute, hey, wisst ihr, was theoretisch gegen so eine Wildschweinverletzung helfen würde? Und dann sagen die Leute, und jetzt kommt der nächste Knaller, und deswegen ist das Beispiel so schön, glaube ich, dann sagt, wenn du mit der falschen Person in Anführungszeichen sprichst, die sich gar nicht so gut auskennt, dann sagt die, ja, ich glaube, hier Braunwurzel hilft. Und dann denkst du dir, weil du es ja nicht besser weißt, alles klar, hol dich Braunwurzel und schmier ihr das aufs Bein, mache das und dann stirbt sie. Weil Braunwurzel war leider nicht so richtig, aber das Spiel geht dann weiter. Und das ist so ein schönes Beispiel, das ist eine ganz normale Quest aus dem Spiel heraus, die illustriert, wie flexibel in vielen Fällen die Welt versucht, auf deine Entscheidungen einzugehen und auch ganz dynamisch aus dem Spiel heraus. Also du musst dann nicht in einem Entscheidungsmenü sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg entlang und suche die Pflanze, sondern du kannst es einfach machen und das Spiel merkt ja dann, für was du dich entschieden hast und reagiert darauf, und das finde ich ganz toll. Was weniger präsent ist, das ist ja auch was, was viele Leute mit Gothic verbinden, neben dieser spielerischen Freiheit, die ich gerade beschrieben habe, ist auch dieses Kernige, das, was mittlerweile verklärt wird als Ruhrpott-Charme, dass die Leute sie einfach beschimpfen und all das. Das ist hier nicht so präsent, alleine schon deswegen, weil die Sprache der Figuren nicht vertont ist. Es gibt Geräusche, die sie machen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Figuren spucken sehr oft aus, husten manchmal während ihrer Sätze. Ich glaube, das wurde auch mit einem Patch mittlerweile in der Frequenz runtergeschraubt. Das ist so das Einzige. Ansonsten wirklich diese harte Sprache, wie man sie so kennt und vielleicht auch lieben gelernt hat in den Gothic-Spielen, die gibt es jetzt hier so nicht. Aber ich finde, das ist jetzt wirklich etwas, was man nicht als Grund sehen sollte, das Spiel deswegen nicht zu kaufen. Mhm. Das ist wirklich so, ich rede so lange, aber es gibt so viel zu erzählen.
Mach
das
bitte.
Ist wirklich so ein Rollenspiel, wo ich jetzt wieder mal das Gefühl hatte, das ist wirklich so ein Ding für ein wirklich schönes, langes Wochenende.
Ach,
kannst dich hinsetzen und einfach mal die Welt auf dich wirken lassen. Die macht es dir auch nicht leicht. Du hast auch so Phänomene wie, wenn du vom Weg abkommst, wovor die Leute dich gewarnt haben, sind da eben auch Wölfe, die einfach viel zu stark sind. Also das ist kein Gag, sondern wenn Leute sagen, ey, das ist scheiße gefährlich hier, dann ist das auch so. Und das ist ja auch etwas, was mittlerweile gar nicht mehr so üblich ist. In einem Assassin's Creed hast du Levelbarrieren, damit du ja nicht in die falsche Richtung läufst. Hier kannst du überall von Anfang an hin, aber vielleicht haben die Leute halt was dagegen. Und das ist insgesamt so ein Spielerlebnis, wo ich mir denke, toll. Ganz toll, hab das richtig genossen und freue mich auch, dass das Spiel seine Zielgruppe gefunden zu haben scheint. Mhm. Steht jetzt mittlerweile bei äußerst positiv bei Steam.
Ja,
über 1300 Reviews. Das scheint schon gut geklappt zu haben, sage ich mal. Ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht, auch mit dem Team. Das sind ganz sympathische Leute. Übrigens gepublished von Deck 13. Mhm. Die haben da so ein Indie-Spotlight-Programm und waren da auch ganz eifrig hinterher, dieses Spiel an die Leute da draußen zu bringen.
Habe ich auch so erlebt.
Und ja, und ich bin angetan, wirklich. Das ist ein ganz schönes Kleinod, auch jetzt gerade, wobei Kleinod ist ja Quatsch, das ist ein richtig umfangreiches Spiel. Ein richtig schönes Ding auch vielleicht für die Weihnachtsfeiertage, wenn man dann bald mehr Zeit noch hat. Schönes Ding, wirklich, bin angetan.
Ebenfalls sehr angetan von Drover war auch die Lena, die ihren wunderbaren YouTube-Kanal Gescheit gespielt hat und ja auch für uns schon mal was zum Steam Deck zum Beispiel ausführlich produziert hat. Die hat ein eigenes Video produziert zu Drover, jetzt nochmal zum Release. Das nennt sich Drover ist endlich da. Mehr als bloß Gothic in 2D. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Und Lena war so freundlich mit zu erlauben, ihre Footage hier in dem Podcast zu verwenden. Wenn ihr also die Videoversion gerade auf YouTube unseres Podcasts guckt, dann stammt diese Video-Footage eben von Lena, von ihrem Test und sogar von ihren eigenen Aufnahmen, die sie da aufgenommen hat. Deswegen da ein großes, großes Danke an Lena und eine große Empfehlung für ihren YouTube-Kanal Gescheit gespielt. Nicht nur für das neue Drover-Video, sondern auch alles, was ihr da in den letzten Jahren da noch nachholen könnt. Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Um aber nochmal kurz zum Publisher zu kommen. Da muss man wirklich ganz großes Kompliment auch für Deck 13 Spotlight aussprechen. Die haben ja vorletztes Jahr erst mit Chained Echoes eines der besten Spiele, womöglich das beste Spiel dieses Jahres, auch gepublished. Und genau das habe ich auch so erlebt, dass quasi sehr viel Selbstbewusstsein auch hinter Drover da stand, wo gesagt wurde, das ist was richtig Tolles und was richtig Starkes. Und alles, was du dazu sagst, auch die negativen Punkte, die nämlich so ein bisschen fast schon logisch resultieren aus den positiven Punkten, wenn man halt so herangeht an Spieldesign, wie man das hier tut, sorgen dafür, dass ich so ein warmes Gefühl bekomme, ne? Dass ich mich hier zugedeckt fühle von diesem gemütlichen Spiel. Auch in seiner Aggression vielleicht mir gegenüber, oder vielleicht nicht Aggression, sondern dass es sich nicht so richtig für mich als Spielerin interessiert. Ne? So und so, diese Welt existiert nicht für mich, sondern ich existiere in der Welt. Und das ist ja mal etwas, wonach ich sehr suche in Rollenspielen und was nicht genug die dann wirklich in der Form bieten. Ich hoffe sehr darauf, dass ich dann vielleicht mal so zur Winter-Weihnachtszeit es mir da mit dem Steam Deck gemütlich machen kann und da auch mehr Zeit mit verbringen kann. Wie ist denn das Kämpfen in dem Spiel?
Ja, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt ein Kampfsystem, das mir wirklich sehr gut gefällt. Dadurch, dass es ja isometrische Perspektive ist, ist es natürlich ein anderes Spielgefühl als bei den Gothic-Titeln, aber eines, das ganz toll auch in eine Richtung von vielleicht einem Souls-like-Spiel geht. Es geht viel darum, mit der eigenen Waffe erstmal festzustellen, was kann ich eigentlich machen. Es gibt ganz unterschiedlichste Waffensysteme, möchte ich fast sagen. Es gibt die natürlich Zweihandwaffen, es gibt die Einhandwaffen, es gibt dann Kampf mit Schild und Schwert. Es gibt aber auch Dolche und noch ein paar andere exotische Dinge und alle fühlen sich anders an und daraus muss man erstmal ein Gefühl entwickeln, okay, wie sind denn zum Beispiel der Abstand zum Gegner die richtige Distanz für mich, um überhaupt wirklich zu funktionieren. Dann gibt es das Spiel mit dem Ausweichen, auch das ist was ganz Essentielles zu lernen, wann sollte ich mich zurückziehen, wann muss ich ausweichen, also super dynamisch und dann gibt es noch obendrauf ein System, ganz spannend, dass man besondere Fähigkeiten sich quasi in den Loadout stecken kann und dann, wenn man im Kampf Schaden anrichtet und auch gut ausweicht, diesen so eine Art zweite Ressourcenleiste nach und nach auffüllt und wenn diese Ressourcenleiste einen bestimmten Punkt erreicht hat, kann man diese Ressource einsetzen, um diese Fähigkeit, die man vorher ausgerüstet hat, einzusetzen. Mhm. Und das macht das Kampfsystem nochmal super dynamisch, weil du auch vor den Kämpfen dann überlegen kannst, okay, was packe ich mir denn jetzt in diesem Loadout? Das ist echt so ein System, das ist gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt, weil du eben viel auch mit diesen Abständen arbeiten musst. Du musst das richtige Timing haben. Natürlich hast du auch eine Ausdauerleiste, die immer viel zu schnell unten ist. Das ist ein forderndes Kampfsystem. Also, und gleichzeitig auch eines, und das finde ich so schön, wie bei den Souls-like-Spielen, wenn du richtig gut und geduldig bist, kannst du gegen die Wölfe gewinnen. Aber du hast halt null Raum für Fehler, weil die einfach sehr stark sind. Aber es würde gehen. Und das finde ich auch immer ganz toll und reizvoll.
Hervorragend. Drover, 25 Euro kostet es, gibt's gerade auf Steam, bisher auch nur auf Steam. Hast du zufällig das Switch, mal gehört?
Ich glaube, die Switch, also wenn sie noch nicht erschienen ist, wird sie kommen, weil im Gespräch mit einem der Gründer hat er mir erzählt, was für Kopfschmerzen die mit der Switch-Version hatten, weil die natürlich da mit technischen Limitierungen arbeiten müssen und Teile der Spiellogik ganz neu umdenken mussten, damit die Konsole nicht abstürzt.
Das glaube ich dir, aber das ist in Arbeit, dann wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr. Freue ich mich sehr drauf, werde ich hoffentlich demnächst dann auch mehr noch reingucken können.
Ja.
Wir machen dann noch einmal einen kleinen Schritt zurück zum Meta-Quest in meinem Falle, lieber Dom, und nochmal in den VR-Bereich, denn ich habe noch ein VR-Spiel gespielt, kann ich direkt sagen, vollends und komplett begeistert von bin. Und das nennt sich Maestro. Hier direkt ein kleines Sternchen dran. Es gibt zwei Maestro VR-Spiele. Das eine heißt Maestro, das andere heißt Maestro VR. Habe ich festgestellt. Das sind aber nicht die gleichen Spiele. Ich rede hier von Maestro. Ohne den VR-Zusatz. Maestro mit dem VR-Zusatz ist schon ein mehrere Jahre altes Spiel, was Mixed Reviews auf Steam mit dem Early Access ist. Das Spiel, was ich meine, hat einen deutlich bunteren Comic-Look, auch so ein sehr buntes, gelbes Logo und ist jetzt vor kurzem am 22. erschienen, auch nicht im Early Access, sondern komplett. Gibt's aber nicht nur auf der Meta Quest im Quest Store, sondern gibt's auch für PC, einfach in PC-VR auf Steam, kostet dort 25 Euro. Eine PlayStation VR 2 Version gibt es zumindest noch nicht. Hoffen wir mal, dass die in der Zukunft irgendwann kommen. Man macht in Maestro genau das, wonach es klingt, wenn man Maestro hört. Man ist ein Dirigent in einem großen Orchester und dirigiert. Das klingt simpel, klingt vielleicht sogar langweilig, ist aber ein Spaß auf Beat Saber Niveau. In meiner Erfahrung nach, Dom, das ist sensationell. Also ich habe zwei so tolle VR-Erfahrungen gerade gemacht mit Maestro und Batman VR und beide sind noch Ersteindrücke, die dann noch deutlich mehr geschliffen werden müssen und wo ich noch mehr ins Detail gehen muss über die nächsten Tage und Wochen und bei beiden hoffe ich, dass ich das machen kann. Maestro ist ein Spiel, was sich unglaublich für VR anbietet, weil es in dem sehr glücklichen Zustand, oder weil es das Glück hat, dass das, was es behandelt, nämlich dieses Dirigieren, 1:1 an den Spieler übertragen kann, ohne dass was verloren geht. Denn ein Aspekt, der eigentlich fast immer in VR verloren geht, ist ja das Feedback. Ist ja das Gefühl, dass du das machst, was du da gerade machst. Also wenn du was aufhebst, dass du dann tatsächlich das Gefühl hast, du hast was in der Hand. Oder im Batman, wenn ich jemanden schlage, dass meine Hand tatsächlich gegen etwas schlägt. Und das ist natürlich aus logischen Gründen kein Problem in Maestro, weil du ja schlicht und ergreifend mit einem kleinen Stäbchen in der Hand deine Hände schwingst. Und du kannst dir schlicht und ergreifend einen Stift nehmen oder einen Essstäbchen oder was auch immer du zu Hause hast. Und dann hast du 1:1 das Gefühl, dass du dich dort befindest, wo du halt in der VR-Welt hintransportiert wirst. Was natürlich ein Theater, ein Orchestersaal am Anfang ist. Aber das Spiel hat auch richtig Spaß mit seinem Setting. Du hast diesen Chefdirigenten, der tatsächlich mit einem altertümlichen Kostüm, einer Perücke dasteht und dir erklärt, was du wie zu tun hast. Das Spiel hat viel Humor, macht das mit einem Augenzwinkern, aber ohne jetzt sich darüber lustig zu machen. Also ist jetzt kein irgendwie Surgeon Simulator in seiner Präsentation, aber ein gutes Beispiel ist, wenn du ein Konzert gegeben hast, also ein Stück gespielt hast, dann kommst du danach ins Menü, wo du den nächsten Song auswählst und das machst du halt über, du stehst als Dirigent einfach an dem Podest und da ist ein Buch und dann blätterst du das Buch durch und wählst ja den nächsten Song aus. Und neben dir steht dieser Maestro, der dir auch die Mechaniken beibringt, in seinem Outfit, in seinem Kostüm und hat so ein bietet dir eine Mahlzeit, ein Sekt, den du trinken kannst, weil du hast ja erfolgreich diesen Song gemacht, hervorragend. Aber du hast auch so Pamphlete, wo dann aufgedruckt quasi die Leistung bei deinem letzten Song steht. Das ist alles in das Spiel integriert. Und er bietet dir aber auch so Süßigkeiten an. Und du kannst dann halt wirklich mit beiden Händen dir diese Süßigkeiten nehmen und in den Mund stopfen, einer nach dem anderen. Und er macht dann ganz so... Und dann kannst du dir das Sektglas nehmen, das leer machen und ihm gegen den Kopf werfen oder sonst irgendwo hinwerfen und es zersplittert sehr laut mit einem sehr befriedigenden Geräusch und er macht dann wieder so, ach Mensch, naja. Und dann drehst du dich um und startest den nächsten klassischen Song, bei dem du dann ganz erhaben dirigierst. Das ist ein ganz schöner Kontrast, dass er einerseits dieses Dirigieren sehr ernst nimmt oder das Spiel das ernst nimmt und andererseits aber auch mit sehr viel Augenzwinkern und Spaß an der Sache ran geht. Und das Gameplay ist dann tatsächlich simpel, aber so anspruchsvoll, wenn du auf die höheren Schwierigkeitsgrade gehst, dass es überhaupt nicht langweilig ist. Du hast halt in der einen Hand deinen Stock und mit dem musst du dann immer wieder die Pfeile so ein bisschen Guitar Hero-mäßig im richtigen Rhythmus imitieren. Jetzt nach oben, jetzt nach unten, jetzt nach links, jetzt nach rechts. Aber auch da ist natürlich das 3D-Space wichtig, weil du hast ja ein großes Orchester vor dir und die sitzen an unterschiedlichen Orten. Und du musst es dann auch wirklich angucken, weil diese Pfeile an dem Ort erscheinen, wo die Musiker sitzen. Das heißt, du guckst dich die ganze Zeit vor dir um und jetzt sind links, geht's links weiter und dann wird aber schon gesagt, hier, jetzt gleich geht's rechts weiter und dann musst du mit der anderen Hand zum Beispiel nach rechts zeigen, weil das ein Symbol ist für halt, jetzt startest du. Das heißt, mit der rechten Hand bist du gerade am Dirigieren, Musiker, und dann siehst du, rechts muss ich jetzt 3, 2, 1 jetzt dahin zeigen. Und dann hast du das Symbol für die Hand öffnen und langsam heben, weil der Ton langsam höher geht, oder umgekehrt langsam runtergehen. Dann hast du bestimmte Zeichen für, jetzt musst du wirklich so mit Werf, ne, diesen Stock schwingen und nicht nur so ein bisschen, weil das gerade ein mächtiger Part in diesem Song ist. Also ganz viele kleine Modifizierungen und vor allen Dingen durch das Parallele wird es dann natürlich anspruchsvoll, dass du verschiedene Musikergruppen mit deinen beiden Händen gleichzeitig dann dirigierst. Du fühlst dich 1:1 wie ein Dirigent. Also ich war noch nie einer. Ich glaube, dass man sich so fühlt. Und die Musikstücke sind toll. Es ist aber auch ein extremes Druckgefühl, lieber Dom, weil wenn du halt nicht gut bist, jedes einzelne Mal, dass du halt sowas verpasst, macht dann wirklich die Trompete so ein Geräusch, ja, zum Beispiel. Ja. Oder halt, ne, der Sänger macht irgendwas falsch oder sonst irgendwas. Und wenn du das zu oft machst, dann fangen halt die Leute an zu buhen hinter dir. Da sitzen wirklich ganz viele Leute und die fangen an zu buhen. Und wenn du nicht besser wirst, dann fangen die irgendwann an, this is so bad, I want my money back. Und die werden immer aufgeregter. Und das ist mal eine Drucksituation, du. Andererseits, die werfen auch mit Rosen auf dich und am Ende drehst du dich dann um und verbeugst dich vor denen und all diese ganze Erfahrung davor und danach wird alles mit übertragen. Das ist ein ganz, ganz hervorragendes Rhythmusspiel, das ganz, ganz toll inszeniert ist und mir richtig viel Spaß macht.
Ja, ich kann dazu nur sagen, mich reizt das wahnsinnig. Ich finde, das ist so eine tolle Idee auch für VR. Das ist ja wie selbsterklärend, dass das da gut funktionieren wird. Ist auch so ein Spiel, das so ganz nah immer dran ist an diesen schönen Flow-Zuständen, wenn dann alles funktioniert, getragen von der tollen Musik und alles greift ineinander über. Ganz toll. Und dann auch diese Sorge vor der Trompete, die dann eben deine Fehler quittiert mit so einem falschen Ton. Das ist, stelle ich mir so toll vor und auch schöner als Idee, weil es eben eine Situation ist im Spiel, die auch so gut funktioniert mit dieser VR-Fantasie. Mhm. Bei Batman, wie gesagt, da saß ich davor und habe gerätselt, wie sie das wohl gemacht haben und da haben ja offenbar einen Weg gefunden, aber Das ist hier so ein No-Brainer, das klappt einfach, das ist so, weiß ich nicht, das gibt's doch bestimmt auch so Hütchenspieler-VR-Dinger, wo du sagst, das ergibt einfach Sinn, dass du sowas als VR-Erfahrung machst, das funktioniert auch am besten, glaube ich, dann in dieser Form toll, also da hätte ich wirklich Lust drauf, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob das geht, dass man eigene Musik da hochladen kann, weißt du, und dann sagen kann, hier, das
ist auch nicht tatsächlich,
Orchester spielt das dann, weiß ich nicht,
also es gibt halt eine PC-VR-Version, unabhängig davon, was der Entwickler will. Normalerweise findet die Community einen Weg.
Ja, und das finde ich halt toll. Also mich wird das reizen. Das wäre neben Beat Saber, glaube ich, sofort so ein Tag-1-Kauf für mich, wenn ich das Gerät hätte.
Ja, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Richtig toll, wie gesagt. Meta Store und PC-VR für 25 Euro. Maestro, nicht Maestro VR. Okay, Dom, und dann werde ich dich jetzt auch langsam bereits in die weite Welten der Podcast-Freunde entlassen. Ich muss davon ausgehen, dass dein Tag wieder ganz schön gut befüllt heute ist.
Heute ist ganz viel. Oh, Entschuldigung, es war gar keine Frage.
Doch, war eine Frage.
Ich wollte schon wieder erzählen. Ich bin auch einfach ein Laberbäckchen. Ich wollte einfach nur sagen.
Süß.
Also schon durchaus, aber ist ja auch, ne? Ich finde das auch immer ganz aufregend. Mir macht das ja auch alles Spaß, ob es jetzt für euch ist oder für irgendwen anderes oder mit euch und mit irgendwem anderes. Ich finde das ganz toll. Ich gucke einem Tag entgegen, der wird bestimmt voll, aber es ist alles schön. Ich freue mich.
Ein positiver Stress, der dir entgegenkommt. Das ist doch schön zu hören. Ich bedanke mich sehr, sehr doll, dass du mich und uns reinzwängen konntest in deinen gut befüllten Tag. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und wünsche dir dann noch ganz, ganz viel Spaß heute mit den vielen Aufnahmen und wünsche allen Leuten da draußen, oder ich wünsche ihnen nicht, nein, ich befehle Ihnen, gefälligst mal bei OK Cool vorbeizugucken. Da gibt es so viel, also so viel, was ihr nachholen könnt.
Wir erinnern uns an jeden einzelnen Podcast.
Also ich war ja schon, mindestens einmal bis zu 10-mal bereits da. Also ungefähr so in dieser Tragweite.
Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz nach, Robin, das interessiert mich jetzt noch ganz kurz. Du warst ja auch bei OK Cool trifft schon. Also
ja,
meine,
das ist lange her.
Genau, und da bin ich, ich habe es gefunden. Okay, das ist abgefahren. Das war im Juni 2020.
Boah, das war ein anderer Robin, du.
Oh, abgefahren. Abgefahren. Da haben wir damals über Hooked gesprochen und wie es vor 4 Jahren so stand und so und hinter die Kulissen geblickt. Mein Gott, das war Pandemie, Robin. Das
stimmt, ja. Mittendrin.
Abgefahren. Ja.
Okay, Dom. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen.
Wir hören uns.
Bye-bye. Und da sind wir plötzlich ganz alleine. Das ist doch mal was Neues, oder? Ein bisschen gemütlich. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Hooked FM mit einer Person, zumindest während einer Teilsektion. Das sind aufregende neue Zeiten. Guck mal, 10 Jahre später erfinden wir uns immer noch neu. Man weiß einfach nicht, was als nächstes kommt. Ich habe nämlich noch ein Thema, ein Spielethema, das ich gerne noch mit reinnehmen wollte. Und ich glaube, das war auch ein Thema, wo der Dom jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen gehabt hätte. Wenn ich ihm da Unrecht tue, dann bitte in den Kommentaren ein wütendes Ich hasse dich, Robin, schreiben, lieber Dom. Es geht nämlich um Shadows of the Damned und zwar konkret um das jetzt erscheinende Remaster. Das nennt sich Hella Remastered, also Shadow of the Damned, Hella, H-E-L-L-A Remastered und ist tatsächlich ein sehr traditionelles Remaster. Ein Remaster so, wie man es im Grunde mal kannte und verbildlicht auch ein bisschen das, was das Wort eigentlich bedeutet, nämlich man hat das Base Game, das ist nicht wirklich in irgendwelchen essentiellen Arten groß verändert worden, es gibt keine wahnsinnig neuen, krassen Charaktermodelle, es gibt auch ehrlich gesagt optisch keine wirklich groß merkbaren Veränderungen oder Verbesserungen, nein, Remaster bedeutet hier tatsächlich, es ist ein Re-Release, der nun mit höherer Auflösung läuft und ganz wichtig, mit 60 Bildern die Sekunde auch auf den Konsolen und allein das ist für mich schon bei so einem einem Spiel sehr, sehr relevant, denn Shadows of the Damned ist ja eines der Spiele, das zu einem Zeitpunkt erschien, als es immer weniger PC-Versionen gab und Shadows of the Damned hatte deshalb auch nie eine PC-Version bekommen. Jetzt knapp 13 Jahre nach Release, etwas über 13 Jahre nach Release der Ursprungsversion, ist aber soweit und das Spiel schafft es nicht nur auf den PC, sondern auch auf die Xbox One, die Xbox Series, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und auch auf die Nintendo Switch. Ich habe die Xbox Series X-Version gespielt und habe da technisch auch so ziemlich keine Beschwerden. Das ist halt genau das, wonach es klingt. Erwartet da bitte kein Beyond Good and Evil Remaster, erwartet kein Deluxe Remaster wie bei Dead Rising. Das ist im Kern ein Port, der flüssiger läuft und besser aussieht, weil er höher aufgelöst ist. Das war's aber. Die Neuerungen kann man an einer Hand abzählen. Es gibt zunächst einmal neue Kostüme für den Hauptcharakter, für Garcia. Die kannst du auch am Anfang direkt auswählen. Ich glaube, es sind insgesamt 6 Stück, glaube ich, sind es. Und 4 davon kannst du am Anfang direkt auswählen. 2 werden freigeschaltet, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast. Seltsamerweise hat ein einziges dieser Kostüme auch einen Effekt, nämlich, dass du mehr Schaden austeilst. Nur eines von denen, auch sehr random, welches von denen. Das heißt, wenn ihr das Spiel irgendwie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen möchtet, dann könnt ihr euch hier ein bisschen aushelfen, indem ihr dieses eine Kostüm, das leider nicht so hübsch ist, anzieht und dann teilt ihr laut dieser Beschreibung auch mehr Schaden aus. Es gibt auch ein New Game Plus, das gab es vorher ebenfalls nicht, das ist neu, leider aber eines, in dem man nicht den Schwierigkeitsgrad im Nachhinein ändern kann. Man schaltet noch einen vierten höheren Schwierigkeitsgrad frei, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat auf schwer. Vielleicht auch, wenn man es auf normal durchspielt. Ich habe es jetzt auf dem dritten, dem am Anfang höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und dann gibt es noch einen vierten, aber du kannst dann nicht zu dem vierten wechseln. Oder, genauso doof, du kannst auch nicht nach unten gehen. Denn, was Shadow of the Damned Hella Remastered ebenso genauso macht wie sein Ursprungsspiel auf der 360, ist, dass die Achievements nicht gestapelt werden, nicht stacken. Was bedeutet, wenn ihr das Spiel auf schwer durchspielt, dann schaltet ihr nicht gleichzeitig den Erfolge frei, das auf normal und auf einfach durchzuspielen. Ist völlig bescheuert, gab schon damals nur wenige Spiele, die das so gemacht haben und ist leider auch immer noch so. Das heißt, auch hier muss man das Spiel dann dreimal durchspielen und kann dann, was ich sehr schade finde, noch nicht einmal den neuen New Game Plus Mode dafür verwenden. Verstehe ich nicht. Ist eine doofe Entscheidung und ist auch so ziemlich das eine, was mich wirklich gestört hat an dem Remaster. Und ich meine, das hat dann hauptsächlich was mit Achievements zu tun. Deswegen ist das schon fein, ist das schon in Ordnung, wie ich finde. Ansonsten habe ich keine großen Änderungen gemerkt. Ich habe sogar mal probiert, es gibt so einen Glitch im Ursprungsspiel, wo man Upgrade-Materialien farmen kann. Man benutzt rote Diamanten, um seine 3 unterschiedlichen Waffen zu verbessern oder auch seine Health zu verbessern, seinen Nahkampfangriff zu verbessern, verschiedene Dinge. Und diese roten Diamanten kann man an einer bestimmten Stelle am Anfang des Spieles endlos farmen. Und dieser Glitch funktioniert auch noch immer ganz genau so. Das ist also wirklich das Base Game. Höhere Auflösung, bessere Framerate, that's it. Finde ich aber echt ganz gut so. Zunächst einmal, weil wir gerade erst mit dem Spiel Lollipop Chainsaw gesehen haben, wie das schief gehen kann, wenn man darüber hinaus noch irgendwas macht. Lollipop Chainsaw Repop, ja eines der schlechtesten Remaster, die, also glaube ich, hier released wurden. Also für mich ist das für mich auf einer Ebene mit dem Silent Hill HD Remaster von Teil 2 und von Teil 3. Da haben sie die Optik kaputt gemacht, sie haben die Soundkulisse kaputt gemacht, sowohl auf musikalischer Ebene als auch auf der Ebene der Sprachqualität, auf allen Ebenen und haben es auch fleißig gepatcht. Also da kommt jede Woche ein neuer Patch raus, gerade der neueste vom 20. Oktober erst. Ich glaube, auf der Xbox kam er sogar noch ein bisschen später. Und da wird auch viel von gefixt, aber es sind auch viele Bugs. Ich muss mal schauen, ob sie die Soundqualität gefixt haben. Das habe ich noch nicht nachgetestet. Und da bin ich erstmal sehr, 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 sehr happy zu sehen, dass nicht noch ein weiteres Spiel, an dem Suda51 beteiligt war, in dieser Form eine schlechtere Version bekommt als die Ursprungsversion, weil das ist Lollipop Chainsaw Repop trotz seiner 60 FPS. Und das zweite, Lollipop Chainsaw kostet stolze 45 Euro, was wahnsinnig teuer ist für einen Remaster gerade von der Qualität. Shadows of the Damned Hella Remastered wird dagegen gerade einmal 25 Euro kosten, was, finde ich, ein sehr angemessener Preis ist für diese Version und auch für dieses Spiel. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit, das nochmal durchzuspielen. Ich mochte damals Shadows of the Damned echt gerne und ich mag es auch immer noch echt gerne. Es ist ein echt guter Shooter mit solidem Pacing und solidem Leveldesign. Hat viele Sektionen, wo man sich mal in den Kopf fasst und denkt, was ist das denn jetzt? Aber ist so ein Videogame-ass-Videogame, das ich deswegen total mag. Also die Level haben regelmäßig kaum Connections miteinander. Du rennst am Ende des einen Levels durch eine Tür und betrittst dann das andere Level, weiß gar nicht wie, du stehst einfach vor einer Steinwand und bist jetzt in diesem Level und dann gibt's ein Gimmick in diesem Level, was du erlebst und dann hast du das nächste Level und jetzt ist es ein Sidescroller und jetzt fährst du auf einem Kronleuchter zur Decke und musst den Kronleuchter steuern. Am Ende verliert sich's ein bisschen, also ich finde das letzte Drittel des Spiels ist das Schwächste im Vergleich mit dem ersten zwei, aber ich finde immer noch, das ist ein absolut grundsolider Shooter, der echt Spaß macht, der einen ganz hervorragenden Soundtrack hat, dank Akira Yamaoka, der auch ganz tolles Sounddesign, ab unabhängig von der Musik nutzt. Lustigerweise erkennt man diverse Soundeffekte wirklich aus Silent Hill wieder, wenn man denn viel Silent Hill gespielt hat, die auch hier genutzt werden. Ich finde, das Spiel ist echt lustig. Ich finde, Johnson und sein Voice Actor gehören mit zu den besten Performances, die ich so kenne. Das ist bei mir so neben Grimoire Weiss von der Soundqualität bzw. der Voice-Acting-Qualität, auch wenn es was sehr, sehr anderes ist. Es ist total pulpy, es nimmt sich kein bisschen ernst. Ich finde das einfach richtig, richtig hervorragend. Steve Blum als Garcia macht eine ganz großartige Arbeit. Greg Ellis ist übrigens die Stimme von Johnson, dem kleinen Skelett, nicht dem Skelett, sondern dem Totenkopf, der mit dir rumfliegt. Ich finde das ein tolles Spiel, hatte viel, viel Freude damit und falls ihr Fan des ersten Teils seid und ihn schon gespielt habt oder aber ihn nie gespielt habt und mal immer so ein bisschen neugierig wart, ist das eine tolle Version, um die zu spielen. Ich habe die Switch-Version nicht gespielt, für die kann ich also nicht sprechen. Ich habe aber in Reviews auch schon gesehen, dass die PC-Version keine Grafikoption zu haben scheint. Also gar keine wohl, sondern einfach nach der nativen Auflösung sich richtet deines PCs und dann ansonsten nichts zur Option bietet, was natürlich auch nicht geht. Die Xbox-Version ist aber super und ich kann es sehr empfehlen, falls das nach irgendetwas klingt, worauf ihr Bock hättet. Und damit haben wir auch alle Spiele für heute durch. Ich habe ja in der Werbung gesagt, ich habe auch Wayfinder und Parcel Core gespielt. Da würde ich aber mal auf den Livestream verweisen, wo ich die Spiele ausführlich vorgestellt habe. Denn die Meinung hat sich da jetzt noch nicht groß geändert im Vergleich zu dem Livestream. Und da haben wir auch ausführlich Funko Fusion gespielt, womit ich diesen Podcast jetzt nicht beflecken möchte. Hooked Live ist da der YouTube-Kanal. Da findet ihr die Aufzeichnung oder natürlich auf unserem gleichnamigen Twitch-Kanal. Ich möchte zum Ende euch aber auch noch ein kleines Fest gönnen, denn das haben wir ja letztes Mal übersprungen. Es gab aber noch ein Rennen und bevor ich dann diese Woche diese beiden Rennen in einer eigenen Podcast-Folge meines eigenen Formel-1-Podcasts zusammenfassen werde, Niau, Robins Formel-1-Podcast, der Formel-1-Podcast von Robin, so rum heißt er. Sucht einfach nach Robin Formel-1-Podcast in eurem Podcast-Catcher und dann solltet ihr es finden können. Da werde ich noch ausführlich über die letzten beiden Rennen und einfach den generellen Stand gerade der Formel-1-WM sprechen. Aber ich wollte auch hier noch einmal jetzt den aktuellen Mexiko Grand Prix mit reinnehmen, einfach als kleine Entschuldigung, dass wir letzte Woche keine Zeit mehr hatten. Es war ein okayes Rennen mit immer wieder, obwohl, ich überlege gerade, nee, es war schon ein gutes Rennen. Also es gab wirklich viele Überholmanöver und Drama ist wichtig für ein gutes Rennen, das gab es auch. Deswegen glaube ich, nehme ich das zurück, dass es nur ein solides Rennen war. Ich würde sagen, es war ein gutes Rennen. Ich wollte sagen, dass es ein solides Rennen ist, weil die wirklich tollen Rennen so großartig waren in dieser Saison. Deswegen hatte ich jetzt so, ist die Fallhöhe da so hoch. Ja? Also du hast dann einfach nur ein gutes Rennen und denkst dann so, ja, das war ein bisschen langweilig, obwohl es eigentlich trotzdem ein gutes Rennen war, in dem sich ganz zentral mal wieder Max Verstappen bewiesen hat als jemand, der, sobald er konkurrieren muss, sag ich mal, nicht wirklich fair fährt oder spaßig fährt. Ich glaube, darum geht's mir. Ich glaube, das Wort fair kann man sich wegdenken, ignoriert, dass ich das benutzt habe. Ich glaube, spaßig. Max Verstappen beim Fahren zuzugucken und beim Kämpfen zuzugucken, macht keinen besonders großen Spaß, weil er so unfair kämpft. Weil er sich die Regeln so gut es geht auslegt, um dann so rabiat wie möglich diese Regel zu strapazieren, sodass er keine Strafe bekommt, aber der andere Fahrer auch keine richtige Chance hat, irgendwas gegen ihn zu unternehmen. Das hat beim letzten Rennen gegen Norris sehr gut geklappt, wo er ihn einfach nach außen gedrängt hat und keine Chance gegeben hat, ihn zu überholen und dafür keine Strafe erhalten hat, wegen einer Regelung rund darum, wo man am Scheitelpunkt der Kurve sein muss und was man dann machen darf. Da gibt es gerade sehr konkrete Bemühungen, diese Regel auch zu ändern. Laut George Russell gibt es 19 Fahrer von 20 Fahrern, die gerade dafür werben, das zu ändern. Der eine Fahrer, wer der ist, das können wir uns, glaube ich, denken. Das heißt, das wird, glaube ich, auch demnächst geändert, aber man hat jetzt schon gesehen in diesem Rennen in Mexiko, dass die Stewards da anders herangehen, denn Max Verstappen hat erneut so gehandelt. Er hat zunächst, im Grunde einfach in zwei Kurven hat er Lando Norris nicht den Platz gegeben, den er gebraucht hätte. Beim ersten Mal war es so, dass er halt einfach auf der Innenseite der Kurve der Max Verstappen bis an den Rand der Kurve beim Ausgang gefahren ist, sodass halt auf der Außenseite Lando Norris ja gar nichts anderes machen konnte, als dann auf die Wiese zu fahren. Dafür hat er dann eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, der Max Verstappen. Und ein paar Kurven später, da war dann Lando Norris tatsächlich vorne und Max Verstappen wollte halt ein Überholmanöver starten, aber wollte halt nicht die Kurve dann dafür mitnehmen. Das heißt, er ist einfach auf die Innenseite von Lando Norris gezogen, hat halt viel zu spät gebremst, die Kurve abgekürzt und war dann vor Lando Norris. Und Lando Norris musste halt ausweichen, sodass er eben nicht reinkracht und war dann hinter ihm. Also völliger Wahnsinn. Also das hätte auch nie klappen können und dafür hat er dann nochmal eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, also insgesamt 20 Sekunden. Schaffte es dann im Endeffekt auf den 6. Platz. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, trotzdem Sergio Perez überrundet, der in seinem Heim-Grand Prix letzter wurde, in einem wirklich absoluten, absoluten desolaten Rennen. Also es war schon oft schlecht, aber was er hier geboten hat, war nochmal womöglich ein neuer Tiefstand. Und das gilt ja auch für die Qualifikation, wo er wieder in der ersten Session rausgeflogen ist. Also mal gucken, ob er diese Saison, es sind nur noch 4 Rennen, aber ob er die noch beenden darf. Denn in der Konstrukteursrangliste ist jetzt tatsächlich Red Bull auf den 3. Platz hinter Ferrari abgerutscht, die Platz 1 und 3 belegt haben in diesem Rennen. Und tatsächlich gut möglich, dass Ferrari sogar auch noch an McLaren vorbeiziehen könnte in der Konstrukteurs-WM. So wie sie in den letzten beiden Rennen gefahren sind, wenn sie das noch weitermachen, dann haben sie da alle Chancen. 30 Punkte müssen sie da knapp, also 29 sind es, um genau zu sein, aufholen in 4 Rennen. Das ist in der Konstrukteurs-WM absolut möglich. Und das wäre schon was ganz Besonderes, wenn im Endeffekt McLaren nicht nur die Fahrer-WM verliert, weil sie haben sie in meinen Augen verloren, wenn Lando Norris und McLaren die Leistung geboten hätten, die ein Max Verstappen mit Red Bull geboten hat, zu dem Zeitpunkt, als sie das beste Auto hatten, wären sie jetzt auf jeden Fall Erster in der WM. Aber haben sie nicht, deswegen sind sie mit Abstand Zweiter und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass sie Max Verstappen nicht mehr einholen werden in 4 Rennen. Solange zumindest Max Verstappen nicht ein- oder zweimal komplett rausfliegt und 0 Punkte holt und dann halt Lando Norris gewinnt. Sondern es könnte sein, dass McLaren sogar ohne Konstrukteurs-WM dann nach Hause geht und gar keine bekommt. Und das wäre nach diesem Jahr schon ziemlich insane. Wir reden noch ein bisschen weiter bei dem separaten Podcast. Abonniert ihn sehr gerne auf euren Podcast-Catchern. Niau, der Formel-1-Podcast mit Robin. Und für heute sind wir dann auch durch und werden uns jetzt noch ganz ausführlich mit lieblichen Worten bei den Produzentinnen bedanken. Und ich glaube, ich versuche es heute einfach mal. Ich bin ja alleine. Mich kann ja niemand aufhalten. Ich fühle keine Scham, weil ich das Gefühl habe, ich sitze alleine hier in meinem Raum. Meine Katzen sind sogar draußen. Das heißt, ich muss mich noch nicht mal vor meinen Katzen schämen. Ich könnte es mal so als Pokémon-Rap probieren, oder? Also, wenn ihr versprecht, es niemandem zu sagen. Wenn ihr versprecht, Tom nichts davon zu sagen und das als unser kleines Geheimnis für uns zu behalten, dann würde ich mich jetzt mal bei all unseren tollen Produzentinnen in Form eines kleinen Pokémon-Raps bedanken. Und zwar ganz spontan. Das wird jetzt vielleicht nur der drittbeste Rap, den ihr je gehört habt in eurem ganzen Leben, aber verzeiht mir das. Es ist noch nicht mal ein Freestyle, weil der Text wird mir ja vorgegeben. Ihr Rap-Experten, ihr könnt mir bestimmt sagen, wie man das nennt. So. Augenbrauenente. Bordpinguin puzzelt sich durch die Insel zu Wasser und in der Luft. Ja, ja, mein Name ist Mike Shinoda und ich rappe vor mich hin. Ich bin ein toller Rapper. Ich bin bei Linkin Park. Chipser, Crisco, Koschert 82, Dopsy, Dustin, Dönis, Jenias, der Firo, Fisbato, Fure 96, Gunnar, Hildebrand und Gastian, Hunter Perion, Jan, Lippert, Jan, Fiederhell, John Marcel, Kasper Kartoffel, Kessel, Flecken, Gummi, Legnum, Mac, Lammers, Marius von der Mosel zählt die Wochen 1 bis zu Toms Rückkehr. Jetzt zählt er sie mehr denn je. Matze, Mick, Lavin 008, Michael, Michael, Noritz, Wolf, Michael K., Maides, Per, Name is Dude, Oliver Zifers, Honi, Suka, Pasta, Palas, Seenwohl präsentiert die Schuldig im Sinne der Anklagetour. Pokus bei die Professor Lupin, Rick O., Sachsenmilch auch und Selena, ja, und Simon Dopi, Chai, StuTM, Tommy 88088, Vash, I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen danke für den Podcast. Das waren die Podcast-SupporterInnen. Ich bedanke mich ganz doll. So, wenn wir jetzt noch Leute da haben, die zuhören, die nicht vor Scham im Boden versunken sind, die nicht aus lauter, also allein die Kausalitätskette, die sie gemeinsam mit Hooked FM in der Welt irgendwo erscheinen lässt, dazu bringt, dass sie alles deabonnieren, dann bedanke ich mich sehr doll. Falls ihr das nicht macht, nicht falls ihr das macht, dann bedanke ich mich sehr doll. Ihr seid wahre Fans, aber nach 10 Jahren dachte ich mir, ich wurde einst auf 4chan bekannt, weltweit. Weltweit, ein allzu sensationeller viraler Hit, weil ich ganz schlimm Dragon's Dogma gesungen habe mit dem David, und das ist ultra cringe, und 10 Jahre später wurde es nochmal Zeit, ein bisschen abzucringen, aber das ist ja nur für uns, ne? Wir behalten es für uns, wir erzählen es niemandem, sonst geht der Tom nie wieder im Urlaub, und das kann ich dem Mann auch nicht antun, deswegen bitte habt ein bisschen Respekt vor Toms Need, auch mal in den Urlaub zu fliegen, und behaltet es für euch. So, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderbare Woche. Falls ihr euch einen Meta-Quest zulegen wollt, nach meinen ausführlichen und tollen Eindrücken zu den Spielen, schreibt es mal in die Kommentare. Oder generell, falls ihr eine Meta-Quest habt, schreibt mal in die Kommentare. Ich habe mittlerweile auch einen Kabel bekommen, um die VR2, die PlayStation VR2, an den PC anzuschließen. Vielleicht werde ich das auch mal probieren irgendwann in den nächsten Wochen. Aber erstmal will ich noch ein bisschen Batman und Maestro spielen, weil das ist wirklich ganz, ganz toll. So, aber jetzt erstmal den Podcast schneiden. Ich hoffe, ihr hört den gerade, weil das heißt, dass es erfolgreich geklappt hat. Tschüssi! We'll be right back.